Ready when you are.
I am.
Wirklich?
Ja, alles okay. Nimmt auf und die Welt ist schön.
Ja, guten Morgen dann zum Picknick am Wegesrand. Ich habe euch auch was mitgebracht.
Oh.
Ja, das ist einmal Croissants aus meiner Straße und zwar Schoko, Mandarine oder Marillen und Crema.
Okay, ich bin wahrscheinlich bei Schoko dabei.
Die Schoko ist auch am ehesten von außen zu erkennen.
Ja. Marillen.
Marillen oder Crema ist jetzt noch für dich übrig, Tim.
Du sagst Marille.
Marille. Hallo.
Hallo.
Wir haben einen Gast in unserer ersten Sendung und das ist ganz absurd, weil wir ja zu Gast bei dir sind.
Ja.
Und wir wollten ja eigentlich Eulen nach Athen tragen.
Habt ihr ja hiermit getan.
Nee, wir haben ja das Equipment nicht mitgenommen, weil Das wären ja die Eulen gewesen, die wir hier
die
in den Tempel.
Die Eulen bleiben zu Hause.
In den Tempel hineingetragen hätten. Eine ganz große Ehre. Toll.
Ja, für mich
und,
auch.
Und wir hatten, ja, warum machen wir das eigentlich?
Habt ihr euch schon vorgestellt?
Stimmt. Hallo, ich bin Gregor und dort sitzt der Kaspar Clemens.
Genau. Hallo, auch Gregor Sedlak auf Twitter und Leitmedium und wir sind heute bei Tim Pritlove
genau.
Im Metaversum.
Das bin ich, in der Metaebene.
Genau, in der Metaebene, das siehst du genau.
Soweit bin ich noch nicht, dass schon das Metaversum durchgeht.
Ich hab nach Metaversum gegoogelt, deswegen habe ich es nicht so gut gefunden.
Verstehe, deswegen warst du auch erst vor der falschen Tür.
Ja, genau.
Mhm. Ja, und jetzt wollen wir, das ist unsere erste reguläre Sendung, die haben wir einfach jetzt mal so dazu erklärt und was ist denn bisher geschehen?
Du meinst bei uns?
Ja.
Naja, wir haben eine Nullnummer aufgenommen bei dir im Studio, die, glaube ich, vor allen Dingen akustisch dadurch hervorstach, dass sie einen spannenden Hall-Effekt auf deiner Sprache hatte.
Ja, wir waren wie so durch so in unterschiedlichen Welten.
Genau.
Und ich habe durch den Song gesprochen.
Genau, du hattest die große Glaswand hinter dir und ich die Wand. Wir haben, sagen wir mal, einfach mal ausprobiert, miteinander zu reden und es hat ziemlich Spaß gemacht. Eigentlich sind wir einfach so ein bisschen durch Netzthemen und politische Themen durchgegangen. Für mich hat sich am meisten eingeprägt, dass du dich letztes Mal als digitalen Schläfer bezeichnet hattest. Oder politischen Schläfer.
Ja,
der irgendwann aktiv wird.
Ich bin ein Non-Aktivist, genau.
Genau, ein Not-Yet-Aktivist.
Ein Nicht-Aktivierter.
Genau, ein Nicht-Aktivierter.
Ein Schläfer halt.
Und wenn es und irgendwann, wenn dir der Kragen platzt, dann kommt ja. Gregor ganz in Weiß.
Genau, und letztens habe ich auf so eine Umfrage bei den Berliner Piraten dann geantwortet, ich bin ja kein Antifaschist, aber...
Okay.
Das wurde dann bei der Zählung als, dann gehörst du dazu.
Zu den Piraten?
Nein, zu den wie heißt das? Pirantifaten oder?
Pirantifanten. Piranti. Ich kann mir das auch mal nicht, ich muss mal an Elefanten denken halt.
Pirantifanten.
Die Pirantifanten. Ja.
Die denken sich immer so lustige Sachen aus.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht lustig gemeint.
Ja.
Nein, war auch nicht wirklich lustig.
Genau. Du bist also Pirantifant.
Genau, und jetzt kennen wir uns ja gar nicht so gut und ich finde das toll, einfach damit auch persönlich für mein Sozialleben ist das ganz toll, solche Podcast-Termine zu haben, weil man sich dann einfach mal treffen kann. Allerdings, wie heute, zu einer echt ganz schön frühen Zeit.
Sorry.
Findest du?
Also, ja, ihr seid noch Familienväter.
Du ja. Bist noch gar nicht so auf dem Damm, ne?
Ich hab kaum geschlafen.
Oh Gott.
Aber ist schon gebadet, also deswegen.
Gebadet?
Ja,
ja. Na, okay. Das,
Und ja, aber das Tolle ist ja, dass der Tim heute mal ganz frei von der Leber weg sprechen kann, weil er ja für gar nichts zuständig ist. Außer, dass er uns natürlich die Technik hier gestellt hat, aber das hoffentlich kann er das irgendwann vergessen, dass das ja eigentlich hier sein Arbeitsplatz ist. Und vielleicht können wir ihn dazu gewinnen, dass er Dinge sagt, die er sonst in seinen eigenen Sendungen gar nicht sagen würde. Stell dich doch mal vor, Tim.
Übrig ist.
Tim, stell dich doch mal vor, was machst du denn so eigentlich?
Was mache ich denn eigentlich so? Ich... bin auch nur jemand, der so über die Zeit immer gerätselt hat, was er denn eigentlich wirklich so kann.
Ja.
So. Und dann habe ich so über die Zeit so 2, 3 Sachen ausgemacht, die ich wohl ganz gut kann. Und lustigerweise kommt ausgerechnet mit dieser ganzen Podcasting-Geschichte für meinen Geschmack alles zusammen. Mhm. Also es ist so in gewisser Hinsicht zumindest vorläufig so ein wenig der, wie soll man das nennen, so ein bisschen der Siedepunkt meiner bescheidenen Gaben. So, weil ich bin ja eigentlich ungelernter Hilfsarbeiter, wenn man das mal jetzt konkret beantwortet. Diese Frage nach meinem Beruf ist im Übrigen etwas, was mich...
Ja,
genau. Stimmt.
Ja.
Der Mörder war immer der Gärtner. Ich habe halt, soll ich sagen, also die Frage nach meinem Beruf begleitet mich wirklich wie so ein fortgesetzter Witz. Also ich habe immer so keine Antwort eigentlich darauf, wirklich so, und bin dann dazu übergegangen, mir immer irgendwelche Berufsbezeichnungen auszudenken.
Ja, Discordian Evangelist war das eine Zeit lang.
Ja, also vielleicht muss man es auch noch ein bisschen, man muss es vielleicht noch ein bisschen weiter fassen. Also gar nicht mal so sehr Beruf, sondern mehr so Zustandsbeschreibung oder Wirkungsdeskription, keine Ahnung. Auch kein gutes Wort für. Ja, das mit dem diskordischen Evangelisten zum Beispiel ist auch so eine Facette halt, die ich mal versuche damit irgendwie zu beschreiben. Eigentlich ist es so ein Namensspiel, weil ich irgendwie immer schon mit Namen gerne was gemacht habe. Ich kann auch immer nur Dinge verfolgen, wenn sie einen Namen haben, der mir gefällt.
Ja.
Oder anders ausgedrückt, wenn ich für etwas keinen Namen finde, dann ist das Projekt offensichtlich noch nicht reif für mich.
Mhm.
Oder ich nicht reif für das Projekt, je nachdem, auf jeden Fall passt da was nicht.
Apropos Namen, es gibt ja Gerüchte, dass du eigentlich Theodor Prinzhorn heißt und Tim Pritloff, dass du dir das als...
Horn? Prinz Horn?
Das habe ich noch nie gehört, das ist ja spannend. Ja?
Prinz.
Einfach nur Prinz. Entschuldigung. Dann,
ja, das ist kein Gerücht. Das ist so.
Okay.
Ach, siehst du, jetzt haben wir schon was Neues gelernt. Ja,
ja, das ist halt auch Teil dieses Dings, weil ich ja natürlich auch so mal so ein bisschen dieses Problem hatte, wie wir alle, ja, so man muss ja erstmal seine Rolle finden. So,
ja.
Ne? Und am Anfang bist du dann so ein verlorener Teenager, der irgendwie nicht weiß, wo oben und unten ist, und je nachdem, wie instabil so deine Jugend insgesamt gewesen ist, ist dieses Bedürfnis nach Selbstfindung halt größer oder geringer. Ich würde sagen, bei mir war das mindestens gut ausgeprägt, dieser Ruf nach Selbstfindung. Und ich habe dann, wie soll ich sagen, das fing so ein bisschen damit an, dass ich, also man folgt ja erstmal irgendwelchen Signalen, ohne überhaupt zu wissen, warum. So, ne? Also wenn so dein Hirn anfängt zu denken, also ich würde sagen, wann ging das bei mir los? War es ja so? 13, 14?
Da hast du erst angefangen zu denken?
Nein, da habe ich nicht angefangen zu denken, aber da habe ich da angefangen, über mich als solchen nachzudenken.
Ich zu
reflektieren. So, ne? So, ohne das dann auch zu wissen. Also man denkt ja immer dann irgendwas und stellt dann später erst fest, dass man über sich vielleicht gerade nachdenkt. Und das merkt man auch erst Jahre später, dass man das dann auch dann getan hat. Und ich führe das lustigerweise zurück auf meinen Wunsch, einen Schachcomputer zu haben. So ein Wunsch, den man einfach so hat und den man dann gnadenlos verfolgt.
Also Schach und also Computer auch wichtig, aber der hatte schon noch eine Funktion. Also nicht der Computer als so Sphäre an sich.
Ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen.
Verbunden.
Ich bin mir nicht so sicher jetzt, wie das so in der Zeitreihenfolge war. Also vielleicht... ohne die Dinge jetzt wirklich in eine zwingende Ordnung zu bringen, aber ich war irgendwann mal so in Hannover, wohnte ich ja damals noch so in der Fußgängerzone und blieb an so ein paar Schachspielern hängen, die da so öffentlich Schach spielten, so aus so einem Verein.
Ja.
Ne? Lustigerweise handelt es sich dabei um den Polizeischachclub Hannovers.
Kann ich das mal vorstellen?
Polizeischachclub, also irgendwelche Polizisten oder Leute, die da irgendwie Bezug haben, wobei ich auch gar nicht das so in Erinnerung hatte, dass das jetzt alles Polizisten waren. Das war halt der Polizeischachclub, der lustigerweise auch im Polizeipräsidium Hannovers die Räume nutzte, um dort halt Schach zu spielen. Mhm. Das wird mir jetzt gerade selber das erste Mal klar, dass ich da immer bei der Polizei war. Naja, und ich fand irgendwie das interessant und bin dann da halt hingegangen. Und spielte da Schach. Aber ich hatte keinerlei Motivation, irgendwie da aufzusteigen oder Turniere zu spielen. Also allein schon der normale Schachwettbewerb hatte für mich keinerlei Reiz, sondern ich wollte da einfach nur sein unter diesen Leuten. Und später wurde mir halt klar, dass das ganz offensichtlich so eine Art Flucht war aus einer Umgebung von Leuten, die mich intellektuell unterfordert hat und insbesondere die mich mit ihrem Wunsch nach Logik unterfordert hat. Oder einfacher ausgedrückt, da waren Menschen, die hatten Spaß an logischen Schlussfolgerungen.
Mhm.
So.
Ja.
Und das war offensichtlich das, was mich da angezogen hat. Und dann kam das halt so mit diesem Schachcomputer, dass ich halt irgendwie einen Schachcomputer haben wollte, den ich dann auch irgendwann hatte. Und dann nahm das Schicksal schon so ein bisschen seinen Lauf.
Mhm. Wann hast du denn die ganze Podcast-Geschichte, das ist ja auch wichtig, deswegen sind wir ja auch hier, aber du hast ja auch noch so ein, zwei andere Facetten in deinem Leben schon mal so abgegrast, Veranstaltungen zu organisieren, da hast du ja auch ja nicht nur in diesem CCC-Umfeld oder schon vorher was getan?
Also die regelmäßigste Veranstaltung, die ich veranstalte, ist mein Geburtstag. Den feiere ich schon seit Ewigkeiten regelmäßig und ich glaube, ich habe es bisher nur einmal ausfallen lassen, aus Gründen, die ich nicht mehr genau nachvollziehen kann. Irgendwie war mir das immer wichtig. Nicht, weil mir mein Geburtstag wichtig war und auch nicht, weil mir wichtig war, jetzt von irgendjemand für irgend so was Sinnloses wie das wiederkehrende Ereignis einer Geburt gefeiert zu werden, was ja eigentlich komplett bekloppt ist, sondern weil das einfach für alle Leute immer ein plausibler Anlass war, auch zu kommen.
Ja.
Und deswegen behalte ich das halt auch bei, weil ich immer Spaß dran habe, so ein Setting zu schaffen, in dem sich Leute wohlfühlen.
Ja.
Und daraus dann natürlich auch meinen sozialen Revenue abziehe. So, ne? Und wenn man halt auch so leicht latent sozial gestört ist, wie wir Nerds ja dann auch immer so unsere Scheibe haben, dann war das irgendwie eine ganz gute Kompensation. Also von daher hatte ich da schon immer so eine gewisse Ader. Ich mag einfach dieses, ich mache mir vorher Gedanken darum, in welchem Environment sich Leute im Prinzip wohlfühlen müssten. Und dann kommt das so zusammen und dann ist gut. So. Und dann bin ich auch vollkommen zufrieden damit, da die ganze Zeit auch zu arbeiten. Also ich muss da gar nicht mal mitfeiern, sondern so, nur, dass es so stattfindet, ist für mich irgendwie viel, viel wichtiger. Ich kann da die ganze Zeit Bar machen und aufräumen und was auch immer. So Gespräche kann man viel besser auf anderer Leute Partys führen. So.
Ja.
Und das hat mich irgendwie immer schon begeistert.
Und jetzt mit 12... Da hast du aber noch keine Chunks irgendwie.
Nein, das fing auch irgendwie später an. Das war so, keine Ahnung, 15, 16, so.
Mhm.
Aber ich habe noch irgendwo meine Historie an Flyer-Einladungen. Also ich habe auch totalen Wahnsinn daraus gemacht.
Ja.
Die Flyer für meine Geburtstagspartys waren die besten Einladungen, die ich kannte. Also ich mir war das sehr wichtig, dass ich damit einfach Standards setze und dass einfach die Leute allein schon deshalb kommen müssen, weil sie von diesem Flyer schon so an die Wand gedrückt wurden. So, das war sozusagen für mich dann auch interessanterweise auch so eine grafisch/typografisch-gestalterische Herausforderung. Also da habe ich auch so ein bisschen meine Grundlagen an grafischer Gestaltung, die ich jetzt mittlerweile nicht mehr so auslebe, seitdem Adobe mir Freehand genommen hat. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe die jetzt hier gerade nicht im Zugriff. Ich muss die auch mal digitalisieren. Wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall, dann fing das irgendwie an. Und als ich später nach Hamburg kam und da in die frisch entstandene Techno-Trans-Suppe gefallen bin, da ist das dann wieder erweckt worden.
Das heißt, um welches Jahr? 92 oder früher?
Genau, 92 war ich in Hamburg und so 93, Ende 93 fing das dann bei mir an, so dass ich da komplett einfach mich nur in diesen ganzen Techno-Wahn habe fallen lassen.
Ja.
Da habe ich dann irgendwie aufgehört mit Arbeiten und allem und habe einfach ein Jahr lang nur gefeiert.
Du hast gearbeitet, das kann man sich so, also so Arbeit im Sinne von sozialversicherungspflichtige Arbeit mit so einer Lohnsteuerkarte?
Nee, ich war eigentlich fast immer selbstständig in dem Sinne.
Mhm.
Oder zumindest, also entweder war ich, also die meiste Zeit war ich de facto auch wirklich immer selbstständig und die einzige Phase, wo ich mal nicht selbstständig war, wo ich nämlich für den Club da diese Geschichten gemacht habe, wo ich so aus technischen Gründen angestellt sein musste, wegen Geschäftsführerschaft.
Ja.
War aber meine Arbeitsform praktisch eigentlich dasselbe. Und ja, ich hab, bin ja nach Hamburg gegangen für so ein crazy Telefonabenteuerprojekt, die Villa. Und nachdem das halt gehackt war, verblasste mein Interesse dafür, dass der Betrieb von so etwas ist für mich dann nicht so interessant. Also zumindest nicht, wenn es nicht wirklich mein Ding ist. Und dann kam halt die nächste Kulturrevolution daher und ich hatte immer großen Spaß daran, an diesen Kulturrevolutionen teilzunehmen, ja. Und auch die, das Glück und die Gelegenheit, dass, dass so viele stattfanden. Also Computer, Telekommunikation, Techno, das waren einfach mal so drei ganz nachhaltige, bahnbrechende Kulturrevolutionen, wo ich immer die Gelegenheit hatte, relativ früh meine Nase reinhalten zu können und relativ nah am Geschehen zu sein.
Und dann das Internet.
Und dann, wenn man das Internet nochmal als eigene Welt zählen will, ja, also mit Telekommunikation, DFÜ, für mich, also für mich ist das halt so ein fließender Übergang. Es ist nicht so, dass Bang heute so das Internet da war, sondern es war, hat sich immer so entwickelt. Kann man so sagen, ja. Und dann in gewisser Hinsicht Blogging und später Podcasting sind so dann die nächsten Dinger gewesen.
Gut, pass auf, das, jetzt gehen wir mal ans Aktuelle, weil das finde ich ganz schön. Wir müssten jetzt irgendwie bei der Villa, könnten wir den Bogen zum Podcasting spannen, aber ich würde ganz gerne, dass wir uns mal nochmal mit dem Kongress, mit dem Kongress beschäftigen. Und das ist jetzt irgendwie 3-4 Wochen her.
Ach, dem 30, dem Kongress, dem 30C3.
Dem letzten Event.
Ja. Genau. Ja. Und ich würde jetzt Leitmedium, du warst ja nicht die ganze Zeit da. Du hast vielleicht noch den meisten Abstand und vielleicht.
Wie oft warst du denn da?
Anderthalb Tage war ich da.
Anderthalb Tage, also hast du da gesehen, nee, ne? Oder?
Doch, na klar. Ja, ich war doch im, im Sendezentrum. Ah. Das war ich sehr angenehm. Also ich, bei mir hat sich das Kongressverhalten geändert, einfach dadurch, dass der Kongress ja von Berlin nach Hamburg gezogen ist. Das war ja vorher in Berlin, war er ja so in, fast in Fußweite für mich. Und mit Familie ging das aber immer ganz gut, so morgens hinschlurfen und abends wieder zurück. Ja. Letztes Jahr bin ich einfach morgens nach Hamburg und abends wieder zurück, weil das ja fast ist wie mit der S-Bahn nach Spandau. Also es ist nicht viel länger vom Friedrichshain. Spannend aus, irgendwie eine Stunde, das ist irgendwie anderthalb Stunden, das geht schon.
Ja, man hört den Podcast dann einfach noch zu Ende.
Genau, genau. Man, so. Und dieses Jahr habe ich aber eine Nacht übernachtet, da in diesem monströsen Redis in Blue in der 300. Etage oder so. sehr unpersönlich, aber war gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich am zweiten Tag halt morgens angereist und am dritten Tag wieder zurück. Ich weiß nicht, ob mein Kongressverhalten so typisch ist. Ich nutze Kongress mittlerweile fast ausschließlich dafür, mich mit Leuten zu treffen, die ich sonst nicht sehe. Also es war früher, war ich unglaublich überwältigt immer von Vorträgen und bin mal von einem in den nächsten gestolpert. Und das hat sich aber so ein bisschen geändert. Also ich war früher sehr immer beeindruckt auch von irgendwelchen technischen Dingen, die passiert sind. Und das war alles ganz weltbewegend. Und irgendwann, glaube ich, kommt einfach so ein bisschen so ein Gewöhnungseffekt dazu. Ach, das wurde wieder gehackt und so. Und dann schaut man sich, wartet man eher, bis die Peer Group so ein bisschen vorausgewählt hat, was man sich anschaut. Und dann guckt man das lieber danach in Ruhe an, zumal ich da in so einem Saal mich meistens eh nicht konzentrieren kann. Und habe 4 Vorträge angeguckt und am meisten beeindruckt hatte mich der Aram Bartol, der einfach eine Werkschau gemacht hat über seine Kunstwerke, die ich ihm gar nicht alle zugeschrieben hatte. Das war beeindruckend.
Ich glaube, so geht es den meisten bei ihm.
Ja, das war, man saß da so drin und er hatte gesagt, ja, das Projekt ist von mir und das Projekt ist von mir und ich saß da und dachte so, meine Güte, ja, das ist wirklich ganz, ganz groß.
When does it end?
Ja, und am meisten beeindruckt hatte mich aber fast das Kleinste, das hat er so ganz zum Schluss gezeigt, da hatte er eine Blinkenlights-Installation gezeigt, wo man halt davor steht und denkt, ja, toll, Blinkenlights mit zufälligen Lampen und dann fuhr so die Kamera drumherum und zeigte, dass da hinten Teelichter drin waren, die durch ihre Wärme Cola-Dosen oder Bierdosen antrieben, die das immer an und aus machten und man halt einfach so gefoppt wurde von der Erwartung, dass es digital sei und es war aber wirklich schwerstens analog.
So, das ist der Weihnachtspyramiden-Effekt, ja. Ne? Blinkenlights unplugged.
Ja. Das war toll. Ja. Und ansonsten habe ich einen über Google Glass gesehen, den fand ich eher underwhelming, wo so ein junger Typ, der immer gesagt hat, dass er aus dem Silicon Valley ist, das hat er, glaube ich, im dritten Satz gesagt, irgendwas über Google Glass Hacking sagen wollte und das war so, ja, okay. Und ansonsten noch ein, zwei, ach so, von dem Christoph Engemann habe ich was gesehen über Personalausweise. Der, ja. Das ist so sein Forschungsgebiet. Das fand ich sehr interessant, zumal der auch in seinem Vortrag nochmal gesagt hat, dass generell Personalausweis haben nun mal zum Staat, so wie wir ihn kennen, irgendwie dazugehört. Also dass das vielleicht nicht die richtige Kritik ist, sich erstmal über Personalausweise aufzuregen, weil sonst funktionieren viele Sachen auch einfach nicht.
Gut, aber du bist trotzdem, ich sag mal, die Gesamtveranstaltung hatte ich jetzt nicht so in eine neue Stratosphäre geschossen.
Nein, gar nicht. Also ich habe mir das natürlich mit den Snowden-Leaks und Greenwald und so angeguckt und für mich war das beeindruckend, wie viele Leute sich dort engagiert gezeigt haben. Erstmal war aber zugleich, war für mich so ein bisschen so eine Schere dann zur Demonstration, die am zweiten Tag war. Mhm. Also am ersten Tag, glaube ich, Greenwald, der geredet hatte und tausende Menschen schauten zu und am zweiten Tag war eine Demonstration, wo irgendwie, weiß ich nicht, 300, 400 Leute vielleicht waren. Das fand ich aber spannend, das dort auf dem Kongress zu sehen. Also ich dachte dann so, Mensch, das Beste wäre wahrscheinlich gewesen, den Kongress als Demonstration anzumelden. Dann hätte man viele tausend Leute zumindest numerisch gehabt.
Ja, aber dazu halte ich das Format Demonstration ein bisschen schwieriges und auch die Leute, die dort sind, die sind auch so mit dem Internet verbunden. Ich glaube auch gar nicht, dass die in ihrer Massenhaftigkeit sind, die dann fühlen sich doch individuell. Und das heißt jetzt nicht, dass, weil jetzt irgendwer jetzt gerade sagt, jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir alle herumlatschen. Ja. Dazu ist der, fand ich, auch so ein bisschen unangemessen. Also ich finde, dann hätte man das vielleicht eher mal vorher quasi so als eine Gesamtaktion besprechen müssen. Aber irgendwie so aus einem Vortrag heraus und jetzt ergreifen wir Maßnahmen und treffen uns in 20 Minuten alle davor. Ja, dazu funktioniert das nicht. Also das muss man länger vorbereiten, wenn überhaupt, und diskutieren. Und das finde ich auch ganz, ganz gut. Das ist eben der Kongress und nicht die Freiheit statt Angst in Hamburg oder sowas.
Ja, das ist aber auch wirklich die gesteigerte Form von Armchair-Activism. Also ich meine so, ja, jetzt sitzen wir eh gerade rum, jetzt gehen wir nochmal so 3 Meter raus, eine rauchen und dann ist es eine Demonstration. Was soll denn das bitte für eine Wirkung entwickeln? Also das fand ich
schon. Das hat auch nochmal einen Unterschied im BCC. Da war man dann ja auch wirklich im Zentrum Alexanderplatz von Berlin. Das heißt, wenn man dort mit ein paar hundert Leuten rumgerannt ist, hat man auch das Gefühl gehabt, die Stadt ein bisschen zu ownen.
Ja.
Ja, da auf dieser Wallanlage, so ein bisschen in der inneren Peripherie der Stadt.
Die Pflanzen in Planten und Blumen waren sichtlich beeindruckt.
Ja, genau. Also das ist jetzt auch nicht so der, also so citynah das auch alles ist, aber da hätte man zumindest den Bahnhof stürmen müssen, damit man das Gefühl hätte.
Ja, einmal Jungfernstieg hoch und runter mit 3000 Leuten meinetwegen, aber das hätte dann erst gar nicht funktioniert.
Ja. Gut, also es kommt ja so ein bisschen raus, ich glaube, es wäre besser gewesen, dann so eine Demonstration einfach gar nicht zu machen.
Also für mich war das eine vollkommen nebensächliche Geschichte und ich sehe das, für mich ist das eher so ein Versuch, diese Veranstaltung so ein bisschen zu kapern und ich fand das ein bisschen peinlich und ich habe das quasi so, ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Ich bin seit den Veranstaltungen am Haus am Kölnischen Park vom Kongress dieses Jahr ziemlich stark so embedded gewesen in die ganze Kongressorga und war auch vor Weihnachten ein paar Tage schon in Hamburg und hatte deswegen auch diese Demokiste auf der Schanze mit Gefahrengebiet und Hashtag 2112HH oder so mitbekommen, also wo mehrere Anliegen so in einem Omnibus-Demonstrationscluster gebündelt worden sind und dann auch mal das ganze Demonstrationsrecht dort ausgehebelt worden war. Und da gab es so mehrere für mich ganz interessante Verbindungen, weil meine Gastgeber haben quasi da mitorganisiert und ich wollte die eigentlich nur zu ihrer Demo-Wagen begleiten und die dann so wegschicken und dann rüber zum CCH gehen. Aber ich kam dann nicht mehr raus, weil ich wusste gar nicht, dass ich an einer Demo teilnehme, bis zu dem Moment, wo ich eingekesselt war und dann die Prügelpolizisten auf mich zugestürmt sind. Und deswegen hatte ich auch irgendwie so ein ganz anderes Demonstrationsverständnis zu der Zeit, als jetzt da einmal über den Platz zu laufen.
Das klingt ja so ein bisschen, als wärst du doch nicht mehr der politische Schläfer, als den du dich darstellst.
Ja, ich sag ja, das war, ich war einfach interessierter Gast und meine Freunde und Gastgeber, die haben halt eine Demo organisiert und auch vorher schon, es lag schon so ein bisschen Brandgeruch in der Stadt herum. Also alle Gesprächspartner hatten gesagt, ja, es geh morgen in jedem Fall ohne Handy und sonst was, weil man wird anlasslos gefilzt und nur mit Personalausweis und sonst gar nichts in die Stadt, weil wird alles ganz, ganz schlimm. Also es war schon so eine Spannung, die sich aufgebaut hatte. Und ich muss sagen, das war dann wirklich einer der intensivsten Demonstrationserfahrungen seit 1980.
Wow. Hat denn, um mal da auf den Kongress zu kommen, also im Kongress gab es ja diese Lounge-Area, die ja wirklich auch riesig war und die griff ja optisch das Gefahrengebiet auf.
Das war aber reiner Zufall. Das ist natürlich, also ich meine, es gibt ja nur einen gewissen Vorlauf. Du kannst ja nicht, das war wirklich so dieses Diorama, da ging es gewissermaßen darum, so die Widerstandsbewegung, in der sich auch letztlich dieses Kongressumfeld sich quasi also als digitale Widerstandsressource, das nochmal in die Tradition der Straßenkämpfe mit einzubeziehen, als interessante Metapher. Und was ich auch überhaupt nicht wahrgenommen habe, peinlicherweise, ist ja, dass das selbst das Logo in dem Aufbau dieser Lounge-Insel nochmal nachgebaut war, das Kongress-Logo von Evelyn, das ja, ich würde sagen, so Reclaim the Rune, also den Versuch war, die germanischen Runen den Neonazis zu entreißen und wieder in eine gebrauchsfähige und anschlussfähige so Gestaltungssprache zu übertragen. Das hat ja auch geklappt, ohne dass es jetzt irgendwelche Shitstorms dazu gab. Und also das war total lange vorausgeplant, dieses Gesamtensemble. Ich hatte das nicht, obwohl ich bei diesen Planungssessions dabei war, das war so unglaublich viele Einzelelemente, die dort zusammengekommen sind. Ich habe zwar die Pläne gesehen, aber ich war mit so vielen anderen Dingen bei diesen ganzen Sessions, die es da gab, so in Beschlag genommen, dass ich gesagt habe, ja, die machen das schon so ein bisschen bar. Geschichten. Und das wird sicherlich ganz fluffig. Und als ich dann während schon Tage vor Weihnachten dann merkte, holla, die fahren jetzt auch einen Wasserwerfer auf und wo es dann auch hieß, ja, könnten, wenn es jetzt mit dem St. Pauli-Wasserwerfer auf der Schanze nicht langt, dann kommt halt der CCC auch noch zur Hilfe, um also diesen Kampf der Wasserwerfer, das hatte dann so eine leichte Kriegsmetaphorik. Und was ich noch zur Demo sagen wollte, in diesem Kessel stand ich dann auf einmal so ein bisschen, habe mich so vorgewagt zu so einer Prätorianer-Reihe von komplett so eingerüsteten Polizisten und so in so einer Nische an der Straße telefonierte jemand und der haute mich dann auf einmal so an und dann war es der C-Punkt. Und da war ich dann sehr erstaunt, weil C-Punkt die ganzen Tage vorher komplett als Organisator des Kongresses, also so dermaßen so übercommitted war und unglaublich viele Schnittstellen hatte und ich auch ein paar Sachen mit ihm bereden wollte und ich war so glücklich, auf einmal hatte ich ihn mitten in diesem Kessel mal für eine halbe Stunde für mich allein und konnte wesentliche organisatorische Fragen klären, die ich die ganze Zeit überhaupt nicht an ihn rankam und er hatte einfach nach diesen Tagen im lichtlosen Organisationsbüro dann einfach so als erlebnisorientierter Mensch sich so ein bisschen Entspannung gebucht bei dieser Demo. Also
ihr wart ja beide viel, viel länger als ich auf also da vor Ort. Gab es denn sonst eigentlich irgendwelche, sagen wir mal, überschwappenden Ereignisse von diesem Gefahrengebiet auf den Kongress oder war das eigentlich komplett separat?
Das war komplett separat. Das, es hieß ja jetzt auch mal die Frage, war das Gefahrengebiet irgendwie mit dem CCH überein? In jedem Fall habe ich nirgendwo irgendeinen Polizisten gesehen, der jetzt, was weiß ich, da angefangen hätte, noch einem Kongressbesucher irgendwie in die Tasche zu schauen. Also das hatte sich dann schon da in die eigentlichen Brennpunkte verlagert gehabt. Und
du kennst ja auch die offizielle Gefahreneinschätzung des Kongresses, ne?
Nee.
Für so eine Großveranstaltung macht die Polizei natürlich vorher auch mal so ein Assessment,
wie
groß denn sozusagen das Gefahrenpotenzial ist, was von so einer Versammlung von Leuten ausgeht.
Ja.
Und wie im letzten Jahr schon, stellte die Polizei fest, dass das Gefahrenpotenzial, ich weiß gar nicht, ob das der offizielle Begriff ist, aber halt so in der Richtung, vom Kongress unterhalb der des Kirchentages liegt.
Unterhalb der von Planten und Blumen, wenn das geschlossen ist.
Das ist also ein bisschen enttäuschend, oder?
Mit anderen Worten, man machte sich nicht viele Sorgen.
Ja.
So, ja.
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 Gut, ich meine, ihr guckt ja auch auf eine lange Geschichte, auf ein langes Ereignis oder so Geschichte sozusagen zurück, also was solche Sachen angeht.
Ja, aber diese Urban Legend ist, die jetzt überall kolportiert wird, was aber natürlich gar nicht möglich ist vom organisatorischen Vorlauf, ist, dass quasi die Ereignisse vom 21. Dezember auf der Schanze in dem Kongress-Lounge nachgebaut worden sein. Und das ist einfach so schön, dass man das gar nicht dementieren darf.
Ja. Genau, also man kann ja nochmal kurz sagen, wie das nachgebaut war. Also es stand halt ein Wasserwerfer dort.
Ja.
Es war so ein zerstörtes Auto.
Ja.
Also für mich, ich wusste das ja auch nicht. Ich kam halt auch rein und dachte so, war beeindruckt über die Aktualität der Lounge.
Ja.
Und fühlte mich aber auch ein bisschen zurückversetzt in so einen Hackerfilm aus den 90ern.
Mhm.
Also es war so ein bisschen wie so eine Filmpartykulisse, wo man immer im Film sagt, wenn man das sieht, ja, so sehen Partys ja nicht aus. Ja.
Ja.
Und plötzlich sah also die Lounge sah sozusagen so überreal aus, wie so eine Hacker-Lounge, wie man sich die im Film vorstellt. Ja.
Also ich hatte der Kongress. Das war mein 15. Kongress und von daher wusste ich, dass das sowieso eine tolle Veranstaltung wird, weil bisher alle Kongresse tolle Veranstaltungen waren. Also das gesamte Format C3 ist einfach für sich schon toll und jetzt kamen mehrere Faktoren übereinander, nämlich die relativ gute Mundpropaganda vom letzten Jahr, die, glaube ich, auch vielen Berlinern nochmal klar gemacht hat, dass man dem Kongress durchaus hinterherfahren darf, ohne dass einem da so ein Zacken vom Laptop abbricht und dass dann eben diese Jubiläumsgeschichte da war, die auch nochmal dafür gesorgt hat, dass ein paar Extrakräfte freigesetzt worden sind und dann kam die aktuelle Situation, ich weiß nicht, ob wir so ein Phrasenschwein-Dings hier haben, wo man dann die üblichen verdächtigen Begriffe, immer wenn die jetzt genannt werden, dass man da so Münzen reinwirft, weil wir haben jetzt 2014.
Aber Schluck Mate nehmen.
Okay.
Ja. Wenn wir danach zittern, wissen wir, dass wir es übertrieben haben.
Genau. So. Und
wollen wir los.
Und das ist aber jetzt gar nicht, also für mich gar, ich bleib jetzt, ich habe ja noch gar nichts gesagt.
Nee, ich bereite mich nur darauf vor, ich habe schon den Deckel
in
der
Hand. Ja, ich versuche, wir spielen jetzt Tabu. und einige, also klar war so das Gefühl, noch nie war das, stand die Veranstaltung C3 dermaßen im Brennpunkt des Weltgeschehens wie dieses Jahr und auch mit den angekündigten Veranstaltungsteilnehmer, Referenten, Keynote-Speakern und so fort. Für mich ist das so ein bisschen anders, weil 99, weiß ich noch, im Haus am Kölnischen Park in Berlin wurden die Echolon, habe ich den Vortrag gehört, wo also Echolon quasi mal so dargelegt worden ist und da war ja schon wow. Ich glaube, der 18 oder 19 C3 war, glaube ich, der letzte Kongress im Haus am Kölnischen Park, kann das sein?
Der 19C3 war der letzte.
Okay, dort gab es eine Live-Schaltung mit einem Club-Kollegen, der als UN-Inspektor gerade im Irak nach Saddam Husseins nicht vorhandenen Massenvernichtungswaffen gesucht hat. Und das muss ich sagen, das das war damals, das war also 2002 oder 2003, da hatte ich schon genau dieses Gefühl, es gibt keinen richtigeren Platz auf der Welt, als genau jetzt in diesem großen Saal zu sein und das Gefühl zu haben, dass das, was in dieser, was diese Hacker-Community macht, dass es einfach wichtig ist, auch in so einem weltweiten Politik-Scale. Und keiner der Beteiligten hat auch überhaupt erkennen lassen, dass irgendwie eine andere Meinung richtig wäre, sondern es war die, also es war schon immer beseelt davon, dass das wichtig ist. Und das erste Mal, dass ich den Begriff CCC-Granten gehört habe, war 1998. Also das Selbstbewusstsein, dass der Club so ausgestrahlt hat.
CCC Granden.
Ja. Also eine Veranstaltung, wo, ja, und auch die CCC Granden kommen. Also das ist, wer also bestimmte Verhaltensweisen von jetzigen Aushängepersonen des Clubs irgendwie kritisiert, das war, glaube ich, schon länger so. Und ja, also das ist also immer diesen Mindset, dass ich mit der Veranstaltung mitbekommen habe, das ist immer, es ist immer wichtig. Ne? Und deswegen habe ich gar nicht so die Erwartung gehabt, dass es jetzt so toll werden würde. Aber und kommt noch hinzu, dass ich mit der Veranstaltung selber zu tun hatte und so eine große Veranstaltung. Da klappt auch nicht alles. Also ich selber bin aus dieser Binnenorganisatoren-Sicht ja überhaupt nicht so, so enthusiastisch, sondern irgendwann bin ich aber quasi, hat mich dieses Feld so aufgesogen, dass ich einfach die Veranstaltung so großartig fand und darin richtig aufgegangen bin, was ich mir nicht so vorstellen konnte. Also ich habe es quasi so. Meine Besucher- und naive Teilnehmerperspektive ist unglaublich und die überwiegt inzwischen die organisatorische Arbeitssicht auf die Veranstaltung total. Und bin auch super stolz, weil in dieser Gruppe Art and Beauty, aus der sind, die ja ursprünglich gegründet worden ist, um so eines von diesen Content-Teams in dem für das Konferenzprogramm zu sein, aber aus dieser Geschichte haben sich dann Falk mit seiner Show mit die fürs vor Opening. Und nach der deiner Tims nach deiner Keynote, nee, Quatsch, Opening Zeremonie abgespielt worden ist. Auch echt eine ganz fantastische Sache, wo ich dann auch immer so ein bisschen mitbekommen habe, dass er sich da ziemlich viele Gedanken macht, aber ich wusste auch nicht genau, was er da wirklich machen würde. Ich wusste nur, dass er da ziemlich am Rotieren war. Und das andere Projekt war halt, dass sich dieses Seidenstraße auf einmal so entkoppelt hatte. Das war so ein Projekt. Ich hatte mit den Telekommunisten gesprochen, um die so als Gruppe generell so ein bisschen zu animieren, dass sie sich doch wie viele andere aus diesem Medienkunstbereich, auch Aram. Und also wir haben aktiv Leute angesprochen, die vielleicht diesen Call for Papers gar nicht wahrgenommen hätten. Und das ist also ein bisschen anders, weil diese Medienkunstleute nicht per se sich immer wahrscheinlich vom Kongress angesprochen fühlen. Und deswegen war es auch der Wunsch und ich bin da ja gar nicht, ich bin da nicht im CCC gar nicht Mitglied, sondern ich bin da quasi als Gast so eingeladen worden, da ein bisschen mitzuhelfen und deswegen bin ich rumgelaufen, habe halt Leute versucht, darauf aufmerksam zu machen und die Telekommunisten hatten halt dieses Projekt und May Lynn Kronemann, die hatte gesprochen und dann entwickelt sich auf einmal so diese Idee nochmal, das Okto-Projekt, das vor Anfang 2013 der Transmediale im Haus der Kulturen der Welt aufgebaut worden war, nochmal so ein richtiges Upgrade zu geben und daraus dann die Seidenstraße geworden und ich muss wirklich sagen, das war so ein Projekt, wo ich auch noch am Tag 1, also dem offiziellen Tag 1, nicht wusste, und nicht ganz überzeugt war, ob das wirklich fliegen würde. Also ich ich bin am Tag 1 noch rumgelaufen und habe irgendwie diese Stationen gesehen, die noch nicht so richtig angeschlossen waren und dachte, oh je, da ist so viel Energie reingeflossen und wie kann da jetzt was passieren? Und am Tag 2 und Tag 3 auf einmal wusste man, Seidenstraße marschiert, ne? und hat wirklich auch nochmal so einen Punkt getroffen, so einen Nerv, der die Leute echt glücklich gemacht
hat. Ja, es hat definitiv zur Ikonizität dieses Kongresses erheblich beigetragen.
Ja. Es war auch viel in der Presse. Ne?
Ja.
Ist mir auch
aufgefallen. Und es sollte es auch, und es war wirklich auch so ein bisschen die Idee, 30 Jahre Kongress, ähnlich wie halt Blinking Lights, ja zu 20 Jahre CCC, einfach ein so ein ikonisches Kunstwerk, das mit dem Gebäude arbeitet, mit dem Ort, mit dem Genius Loci da etwas zu machen. Und ich dachte halt erst, oje, ist das nicht viel zu aufwendig? Aber im Vorfeld, deswegen auch Seidenstraße, so die Idee, das wirklich zu machen, kam dann halt eigentlich aus dieser, als diese Razzia. Das muss irgendwann im September oder so gewesen sein, ne? Haben wir so rumgeflaxt und wir könnten, naja, aber wenn man dann schon solche Nachrichten, man will ja nicht nur Nachrichten, man kann da ja auch Dinge mit transportieren. Und da lag das natürlich nahe, dass was für interessante Dinge man denn transportieren könnte, das dann also Silk Road zu nennen. Und das wurde dann kulturwertmarkmäßig dann vom
eingedeutscht. Ja, das war so ein Blinkenlights-Moment.
Ja, genau. Und das, ja,
stell dir
achso,
vor,
und ich
man
muss,
könnte.
Genau, und ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist, aber jemand hatte, also auch aus, glaube ich, aus dem Raumfahrtagentur-Umfeld, Hackerspace, der sehr stark mit Leuten auch aus dem CCCB quasi
durchsetzt ist.
Der erzählte mir dann auf einmal, ja, aber richtig gut ist das ja nur dann, wenn wir auch ein Onion-Routing machen können. Und da wusste ich, okay, das läuft. Wenn die sich jetzt schon Gedanken machen, wie man da Tor implementieren kann, dann hat es ja offensichtlich gefunkt. Und
also man kann es ja nochmal kurz erklären. Das war sozusagen ein Rohrpostsystem, also für die, die es nicht mitbekommen haben, selbstgebautes Rohrpostsystem mit großen, unglaublich beeindruckend langen gelben Schläuchen, Staubsauger betrieben als andere. Ich weiß übrigens gar nicht, ob die Staubsauger gepustet oder geblasen haben.
Sie konnten sowohl blasen als auch saugen. Es wurde primär geblasen.
Ja.
Es ist Loriot. Also,
okay, das heißt, die wurden umgedreht dann.
Ja, der Loriot-Satz fiel eigentlich pro Stunde mehrfach.
Ja, man hat eh so ein bisschen so diese Gewerbe-Variante genommen, die so serienmäßig so einen Schalter hat zum Schubumkehr. Also nicht, wo man dann noch wie beim normalen Staubsauger den Schlauch hätte woanders anschließen können, sondern das gehörte da einfach dazu. Die waren auch gar nicht so teuer. Und das war dann eher ein Ergebnis der Forschung vor Ort, wie denn das dann wirklich eingesetzt wird. Push ist insofern halt sinnvoll, als dass ja normalerweise an der Stelle, wo die Kapsel gesendet werden soll, überhaupt erstmal so dieser Kommunikationsbedarf entsteht und die Gegenseite davon ja noch gar nichts weiß. Man hat aber sehr wohl auch durch das Rohr ja direkt kommunizieren können, indem man einfach reinspricht. Und das war vorher auch nicht so absehbar. Also ich muss auch sagen, ich habe Skepsis ist schon ein bisschen überhöht, also die Zurückhaltung, also man wusste nicht so richtig, wie sehr würde es denn jetzt einschlagen, ja? Und ich dachte mir so, ach ja, nettes Ding, so, und hatte dann aber auch so, ich habe nicht zu viel Gedanken darüber gemacht, aber ich dachte mir dann immer so, naja, so viele Stationen aufbauen, so viele Wege aufbauen, vielleicht hätte es ja auch gereicht, wenn man erstmal so einen Raum dann auch so richtig und mit ganz vielen Orten, dass man diese Aktivität auch besser sehen kann und so. Und ich hatte so ein bisschen meine Zweifel, dass das immer so in Betrieb gehalten werden würde. Wurde aber auch komplett widerlegt. Also es war immer so eine Traube um jeden Auslass und naja. Und so haben sich dann eben auch so Kommunikationsprotokolle entwickelt. Also man kann daran wirklich sehr schön sehen, wie auch das Internet sich entwickelt hat. Also auch erstmal mit sehr rückständigen Minimalvoraussetzungen an Start kam und aus der Nutzung heraus haben sich dann eben so diese ganzen Konventionen herausgebildet. Und so war es dann eben dieses, ich kann da auch reinreden, auf der Gegenseite hört mir jemand zu und man kann dann eben auch mal eine Saugleistung anfordern. So, ja.
Ne? Also das war auch die Absicht von vornherein, dass das klar ist, dass die Community daran mitarbeiten muss und es muss so ein gewisser Standard gesetzt sein und dann, wenn dann die Leute nicht drauf anspringen, dann hat das Projekt eben auch nicht die notwendige Attraktivität, dann fehlt irgendwas und das war durchaus geplant, aber es ist ja schon mal interessant, dass etwas, was geplant ist, dann auch wirklich so, genauso und auch noch übererfüllt wird. Also das hat mich dann doch sehr gefreut. Also gerade weil ich das so nah mitbekommen habe, wie viel Aufwand das bedeutet hat, dass eigentlich schon mal diese Grundausstattung der Rohrleitung in den Tagen vorher zu verlegen. Also ich glaube, das erste am 22. glaube ich, habe ich ein Foto gemacht, wo ich die erste Außenverbindung gesehen habe am Haus. Und also ich habe halt dann gemerkt, holla, also das passiert ja wirklich. Und dann war ich dann so im Moment, also war genau dieser erste Tag, dann auch Sven von der Seabase in dem großen Saal 3, wo die quasi so dieses Zentrum der ganzen Hackerspace Assemblies war, der sagte dann, wir haben jetzt einfach mal angefangen und eine Teststation aufgebaut, damit die hier mal alle mal sehen, wie das geht, weil sonst passiert ja nichts. Also eher so aus so einem Frust heraus, ne? Und sagt, wir lassen jetzt einfach mal so, damit mal was passiert, hier so eine Teststrecke aufsetzen. Aber es war eher so ein bisschen im Sinne von
so eine Trotzreaktion.
Ja, so eine Trotzreaktion. Und ich so, ja, was soll ich machen? Ich selber hatte echt keinen. Das muss ich jetzt auch sagen, ich habe überhaupt keine Lust, mit dem Ding rumzuspielen. Also das kommt noch hinzu, dass ich auch noch so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, jetzt spaßeshalber irgendwelche Flaschen zu drehen und durchzujagen.
Du bist ja auch alt.
Ja, wie auch immer. Also da hatte ich dann auch noch so ein bisschen so wirklich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich das zwar gesehen
war
hab,
aber auf jeden Fall alles gut.
Ja.
Also es ist ein tolles Ding und wieder ein schönes Beispiel für den Spieltrieb, der die Forschung vorantreibt.
Was war denn so das Spannendste, was da transportiert wurde? Also ich habe irgendwas von Wodka gehört, es gab irgendwie so einen Wodka-Bestellservice.
Ja. Also ja. Es gab wohl Bestellservice für allerlei Dinge.
Okay.
Also okay. Es war überwiegend Zielcode, aber schon ja. The medium is the message.
Ja.
Ne? Also das.
Ja.
Und wo ich das erstmal so richtig herzlich lachen musste, ist, als mir dann erzählte, dass jetzt auch Spam versendet wird.
Ach,
leider nicht in Form dieser Sülzfleischdosen,
oh,
das kommt sicherlich
gewesen.
Das nächste Mal, das hatte sicherlich so keiner parat jetzt so ad hoc, aber überhaupt so der Gedanke, dass man so ein Ding fängt, wo einfach nur Spam draufsteht, das ist schon lustig genug.
Also mir ging es auch, ich fand auch spannend.
Mir hat jemand eine Kapsel geschickt, die war dann an mich adressiert und die wurde mir dann auch brav irgendwann auf den Tisch gelegt.
Ja.
Und ich hatte irgendwie gar keine Lust, die gleich auszupacken und habe dann irgendwie meinen Spaß darin gesehen, sie mitzunehmen und überall irgendwo im Gebäude wieder zu reinjizieren, um zu gucken, ob sie dann doch immer wieder ankommt. Kam sie auch.
Du hast das System gedost, ja?
Ja, nee, ich habe es überhaupt nicht gedost, ganz im Gegenteil. Ich habe es so einem Wirkungstest unterzogen und fand das schon ziemlich bemerkenswert. Also es war nicht möglich, diese Flasche irgendwie zu entsorgen, sondern sie kam dann immer wieder zu mir zurück.
Wow.
Und das war, ja, fand ich gut.
Das klingt auch gut. Also ich fand, du hast ja eben gesagt, dass eben man da sehen konnte, wie so Medien sich entwickeln und das ging mir auch so. Es gibt ja so diese Beobachtungen, dass Medien am Anfang immer sich selbst thematisieren. Also die erste Nachricht über das Medium ist immer, hallo, kannst du mich hören? Und ich habe halt auch wirklich Leute eben gesehen, die dann da so reinsprachen und immer so, hallo, kannst du mich hören? Und dieses, wie am Anfang, eigentlich ist wirklich nur um das System an sich geht. Ja? Also es ging gar nicht wirklich um den Nutzen, also auch die Wodka-Geschichten und so waren jetzt keine nicht im großen Stil. Und das ist mir auch nochmal aufgefallen, als dann so leuchtende Objekte durchgeschickt wurden, wo man eben so schön sehen konnte, wo die gerade sind, so, und dann so, oh Gott, das ist, bleibt stecken.
Das ist aber das Default, dass die leuchten.
Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich hab, okay. Und man das so so nachfühlen konnte, plötzlich, ja, das Medium. Ja.
Ja, was mich an diesem Kongress dann, also im Vorfeld war ich ein bisschen enttäuscht, weil es kein Motto gab und ich habe mit meinen begrenzten Möglichkeiten versucht, so ein Motto zu injizieren. Da gab es aber irgendwie keine Einigung in den Kernbereichen dieses Clubs, den ich da nicht so, den ich keinen Einblick hatte und habe. Und weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das kann ja nun nicht sein, dass ausgerechnet an so einem wichtigen Jahr, wo so viel Aufmerksamkeit auf diese Veranstaltung liegen würde, dass sich die Organisatoren nicht durchringen können, da eine Nachricht mitzugeben. Und du hast, Tim, dann ja in deiner Eröffnungszeremonie so eine Art Notmotto geboren, nämlich speechless.
Also ich habe es nicht so formuliert, dass ich sage, das ist jetzt das eigentliche Motto, sondern ich habe nur das als Begründung angeführt. Ja, also ich hatte mit dem Gedanken gespielt, fand es dann aber auch ein bisschen zu, das weiß ich nicht, wäre nicht
angemeldet.
Dann noch
Hathos, ja.
Ja, dann so, ja, keiner kommt auf ein Motto, aber ich, so, es wäre blöd gewesen.
Und, also das war etwas, was mir so ein bisschen, ich muss dazu sagen, dass ich halt immer eher über diese Designgeschichte an diese Veranstaltung herangeführt worden bin, übrigens auch von Tim, der mich damit zu eingeladen hat, so noch in zu HackP-Zeiten und beim ersten Camp da mitzuwirken. Und das war für mich eigentlich immer so der mein Einfalltor in diese ganze Kongresswelt war halt die Arbeit an diesem Design ein paar Jahre lang. Und jetzt so ein Kongress ohne Motto, zwar mit Design, was ich aber erstmal so von diesem grandiosen Logo aus, aber halt eher so als Generikum verstanden habe, so im Sinne von, irgendwas muss man ja machen, und wo ich aber keine so richtige Botschaft gesehen habe. Und im Nachhinein muss ich sagen, in dem Fall war die Veranstaltung so überzeugend für mich und hatte so ihre eigene, ihr eigenes Momentum, dass das da ab einem gewissen Punkt dann auch nicht mehr wichtig war. Ja, es hat auch niemand jetzt es gab ja sehr viel Presse-Coverage über die Veranstaltung und ich habe kein einziges, ist mir nichts aufgefallen, dass jemand mal gesagt hat, ja, die CCC-Hacker ratlos und mottolos unter der Zirkuskuppel oder so, hat keiner formuliert.
Nee.
Und das so hat sich vielleicht
das
dann auch
dann,
so ein bisschen...
Das habe ich dann vielleicht auch gedreht mit meinem Spin Anfang.
Ja, das war ja auch wichtig, dass das, weil 30 Jahre, so, dass so dieser Rückblick, so dass da eine, dass so eine große Veranstaltung braucht halt auch irgendwie einen Opener, ja, und irgendwie so ein formales
da wäre ich
Ritual.
Da wäre ich sehr froh, wenn sich diese Erkenntnis jetzt nicht mal final durchsetzt.
Ich glaube, die wird sich nicht durchsetzen, sondern die muss jedes Mal wieder neu gelebt werden.
Ja, sie muss neu gelebt werden, aber die Notwendigkeit, also ich meine, es gibt so viele andere Notwendigkeiten, die mittlerweile aus diesem dem Kongress nicht auszutreiben wären.
Ja.
Also dass es da erstklassiges Netz gibt, dass da recorded und gestreamt wird, dass das mit den Metadaten in dem Zusammenhang auch hinhaut, dass diese Veranstaltung auch während sie da brummt ins Netz hinein leuchtet, das ist selbstverständlich. Dass es da Dekoration und Gestaltung und Party-Atmo in einem gewissen Maße gibt, das sind alles Standards, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt haben.
Ja, aber Zeremonien, formale Anlässe, das ist nicht unbedingt das, was die Nerdkultur so für sich, also wenn man ihnen das...
Ja, aber dann hat sie das jetzt sich einfach zu erarbeiten, Punkt.
Ja, aber das muss immer wieder von so Menschen wie dir.
CCC-Granden.
Ja, vielleicht Menschen wie mir, aber nicht unbedingt immer nur von mir. Also es ist einfach, das muss dann auch von anderen getragen werden über die Zeit. Das ist einfach generell wichtig. Ich meine, es ist ja ein Selbstverständnis des Clubs, in die Gesellschaft abzustrahlen.
Ja.
So so in sich versunken man manchmal auch sein mag und so sehr man auch dazu tendiert, die Außenwelt als störend wahrzunehmen und geht weg mit euren blöden Meinungen, hier in unserer Blase ist doch eh viel schöner. Ja. Trotz alledem, dieser Club ist das geworden, was er geworden ist, durch diesen BTX-Hack ganz am Anfang, und damit war eigentlich im Prinzip die Marschroute bereits gesetzt. Ja. Wir strahlen ab in diese Gesellschaft durch coole Aktionen und durch auch eine Fähigkeit, nach außen zu kommunizieren. Und was mittlerweile zur Perfektion geronnen ist, ist halt so dieser Umgang mit Presse und Medien. Mhm. Aber das eben auch in so eine internationale Community oder in gewisser Hinsicht auch die Öffentlichkeit schlechthin zu tun, durch eben die Gesamtgestaltung. Das, denke ich mal, ist der nächste Schritt, den man jetzt auch gehen muss, weil die Öffentlichkeit guckt jetzt eh so, und ich glaube auch beim nächsten Kongress wird das Interesse schon für den Staat sehr groß sein. So, wie stellt sich das dar? Ja, ist ja schon so ein bisschen, also man muss da eigentlich in direkte Konkurrenz zur Neujahrsansprache und Weihnachtsansprache von Kanzler und Präsident kommen,
ja,
die leicht zu überflügeln sind in gewisser Hinsicht, die zeitliche Nähe.
Ich sehe das ja auch als so gefühltes Weltereignis, ne? Aber das ist natürlich auch so ein bisschen aus der eigenen Filterbubble und dem eigenen Dabeisein entstanden, und wie gesagt, diese Bedeutsamkeit hatte es für mich auch schon vor 13, 14, 15 Jahren, und da hat aber der Rest der Gesellschaft das noch nicht ganz so gesehen, aber was aber dem inneren Begeisterungszustand irgendwie gar keinen Abbruch getan hat. Und lass uns doch nochmal so einen Ausblick wagen. Hat denn die Veranstaltung jetzt auch etwas bewirkt, vor allen Dingen auch im Sinne der heiklen Themen, die dort im Vordergrund standen? Ich will jetzt nicht sagen, um was es geht, welches Thema da so stark im Vordergrund stand, weil so schon so viel darüber gesprochen worden ist.
Hat es was bewirkt?
Ja.
Ist schon so weit, dass man das sagen kann.
Also erst, sagen wir mal, die letzten Wochen, also ich glaube, dass bei solchen...
Also am Freitag musste Obama sich jetzt mal äußern.
Wegen des Kongresses, ja.
Ja, und das ein Exklusivinterview mit Kleber im ZDF, also für die Deutschen. Nur für die Deutschen musste...
Du meinst 30C3 Doppelpunkt Obama Reacts?
Das ist erstmal nur eine These.
Ich bin ja ein Freund von steilen Thesen. Ja. Muss man mal widerlegen. Ja?
Es ist erstmal eine Korrelation, aber vielleicht ist ja auch eine gewisse Kausalität.
Warte
da.
Mal, was war mit Kleber? Was?
Es gab am Freitag, heute ist der 20. Januar, ne?
Mhm.
2014. Und am 17., also am Freitag, hat der Präsident der Vereinigten Staaten nach 8 Monaten zum ersten Mal in einer längeren Rede Stellung bezogen zu diesen ganzen geheimdienstlichen Übergriffen, und hat im Anschluss am Samstag nochmal ein Exklusivinterview mit dem ZDF gegeben, und der Interviewende war der Anchorman des Heute-Journals, Klaus Kleber.
Mhm.
Und also höchste Ebene, die man sich so vorstellen kann. Und ich fand dieses Interview, ich habe die Rede von Obama nicht gehört, aber ich habe das Interview gesehen, und ich fand das Interview extrem interessant, weil Obama in einer wirklich extremen Rechtfertigungsschleife war. Also Kleber hat eine Frage gestellt, und dann hat Obama erstmal 5 Minuten geredet. Also und wirklich so den ganzen, das hat mich, ich hätte dem Obama eher gesagt, komm, gib das Interview nicht, du kannst sowieso im Moment nichts retten. Dein Image ist weg, du bist vielleicht noch 1% irgendwie besser als Putin für die Deutschen, ja, aber das wird sich vielleicht nach den Olympischen Spielen schon geändert haben. Und wart doch vielleicht bis zum Ende deiner Amtszeit, und aber er war wirklich in, also hatte fast so ein bisschen so einen erkennbaren Eifer und es gab immer diesen Punkt, dass er gesagt hat, es wird jahrelang dauern, bis wir dieses Vertrauen wieder gewonnen haben. Wir bemühen uns in sehr vielen Dingen dieses Vertrauen. Es ist ein jahrelanger Prozess, dieses Vertrauen wieder. Das war also das Mantra, dass er durchaus sich ein bisschen zerknirscht gab, ohne in der Sache irgendein Zugeständnis zu machen. Das war das Wunderbarste. Also natürlich, klar, die Sachen wie
Frau Merkel wird nicht mehr.
Frau Merkel muss sich keine Sorgen machen, wenn er wissen will, was sie denkt, dann ruft er sie an und lässt sie nicht abhören, das ist doch klar. Solche Sachen und ansonsten, also mal ganz ehrlich, wir bräuchten doch keine Geheimdienste, wenn wir nur das herausfinden wollten, was sowieso im Spiegel oder in der New York Times steht. Und so, also in der Sache überhaupt kein Beigeben, aber so extrem schöne Zerknirschung und was dann toll war, war für mich so eine Superhelden-Dilemma. Also Supermacht Amerika hat sich erklärt, wie ein Superheld in so einem Marvel-Universum sich erklären müsste im Sinne von with great powers came great responsibility und hat dann halt wirklich nochmal ganz klar gesagt, naja, wir haben halt so viele Fähigkeiten und unsere Verbündeten, auch die Deutschen, die sind ja auch sehr froh und laden uns ein, dass wir ihnen helfen und wenn man so viel Macht hat, dann muss man eben auch sehr viel wissen, um diese Macht verantwortlich einzusetzen. Ne? Und das konnte natürlich dann auch Kleber gar nicht drüber hinweg, aber hat eigentlich noch, deswegen war das auch so eine, für mich so eine Glanzstunde, dass jemand also auf der so im Betroffenheitston so Zerknirschung gezeigt hat, aber knallhart gesagt hat, so ist es halt, take it.
Ja. Also ich fand das, mir ging es ein bisschen anders mit dem Interview. Du hast gesagt, dass man sozusagen ihm hätte raten sollen, es nicht zu geben, weil er damit nichts gewinnen kann. Ich habe das Interview nicht, also ich habe die Rede teilweise gesehen und das Interview einfach danach so Auswertungen davon wahrgenommen. In der Rede fiel mir schon auf, dass er halt sagt, in seiner Art, ja, so ist es halt.
Ja.
Ja, wir hören nicht mal Merkels Handy ab, aber ja, vergiss es. Auch dieses Interview, dass er das gegeben hat und auch da eben wiederholt, nee, so machen wir das, fand ich erstaunlich für politisches Krisenmanagement. Nämlich an einem bestimmten Punkt zu sagen, wir gehen nicht wirklich in die Defensive. Er ist vielleicht verbal so ein bisschen in der Defensive, dass er sagt, wir müssen uns jetzt wieder lieb haben lernen. Hat sogar, das fand ich sehr erstaunlich, ist er irgendwie auf die Stasi eingegangen, hat gesagt, dass er bei den Deutschen, das natürlich, das versteht er auch, ja, die Befindlichkeit gibt in der Stasi, was ein unglaublich guter Move ist, weil er damit eigentlich den Deutschen indirekt die Schuld gibt, überempfindlich zu sein und gar nicht so sehr sagt, ich verstehe euch.
Ja, und vor allem hat er gesagt, in Ostdeutschland hat man gesehen, wenn ein Überwachungssystem aus dem Ruder läuft, also hat er sogar im Prinzip gesagt, Stasi ist okay, aber nicht so, wie es sich dann ausgetobt hat. Ja, also.
Und deswegen, ich fand das für seine politische Arbeit nicht schlecht, was er da gemacht hat. Weil man kann ihm jetzt nicht mehr vorwerfen zu lügen.
Ja.
Oder vielleicht, gut, man weiß nicht, was dahinter steckt. Aber es kann sich jetzt niemand mehr beschweren. Er hätte nichts dazu gesagt, hat gesagt, so machen wir das, wir machen es auch weiter. Und sie bleiben halt bei ihrem Narrativ, wir sind die Großmacht und wir müssen das tun und ihr wollt das eigentlich auch alle. Ja? Wir helfen euch, wir sind euer großer Bruder, wir haben viel Macht, wir müssen euch auch helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Und insofern hat sich halt eigentlich nichts geändert.
Also sie zeigen eigentlich deutlich, dass sie überhaupt nicht verstehen, warum das eigentlich in der Kritik steht.
Nein, nee, das sehe ich anders. Also sie sehen durchaus die Problematik, diese Image-Problematik.
Sie sehen es als Image-Problematik, aber das ist auch alles.
Nein, Moment. Also. Aber ich sehe das vergleichbar mit die Haltung der Deutschen in der EU-Schuldenkrise gegenüber Griechenland. Und wir Deutschen verhalten uns wie die Griechen gegenüber Deutschland. Und wie können die denn da ihren harten Kurs fahren und wir gehen zugrunde. Und da muss man, wenn man dann ganz arrogant gar nicht hinfährt, das immer nur so rein technisch behandelt, das kann man machen. Wenn man aber quasi dann so hingeht und ein bisschen Seelenmassage betreibt, was der Obama jetzt gemacht hat, dann gewinnt er halt die, kommt zu spät aus meiner Sicht, die Vorwürfe sind zu gravierend, das politische Establishment in Deutschland ist wirklich von dieser Situation getroffen und es wird sich auch was ändern. Ich glaube, das haben die Amerikaner jetzt wirklich auch verstanden, dass das nicht so eine...
Das politische Establishment in Deutschland hat was verstanden.
Die Reaktion ist ganz interessant. Aus der Großen Koalition, die Sozialdemokraten, staatsgläubig wie sie sind, bringen die verständnisvolleren Statements zur Obamas Rede und zum Interview im Vergleich zu den CDU-Leuten. Die CDU-Leute, die sind richtig gepisst, weil die über Jahre, selbst während der Irak-Krise, immer sich auf die Seite Amerikas gestellt haben und sich immer Ohrfeigen abgeholt haben von der Mehrheitsgesellschaft hier in Deutschland dafür, dass sie so Atlantikgläubig, Amerikagläubig sind. Und die sind wirklich zutiefst enttäuscht. Die Linke ist ja eher, sieht das ja eher als ein aufklärerischer Akt. Die sagt ja eher im Sinne von, jetzt haben wir den Beweis, der Hegemon ist so böse, wie wir immer gedacht haben. Bisher hat er sich ja immer nur in so einem Freiheitskleid getarnt. Und jetzt hat er mal die kalte Machtfassade gezeigt, die wir schon immer in ihm gesehen haben. Aber die CDU-Leute, die haben ja wirklich, den ist...
Die sind Teil, gekränkt.
Die sind wirklich...
Wie Sascha Lobo sagen würde.
Das ist eine anthropologische Kränkung für die CDU.
Genau.
Genau. Und,
ja, aber ich meine, im Gleichen, in der nächsten Meldung lesen wir dann, der Innenminister drängt dann trotzdem darauf, dass doch mal die Vorratsdatenspeicherung umgesetzt wird. Da ist kein Lerneffekt.
Eine deutsche Vorratsdatenspeicherung ist doch nicht vergleichbar mit den Übergriffen der NSA.
Doch, sie ist vergleichbar.
Ja, aber nicht für einen Innenminister.
Ja, das ist doch wie in den USA. Da regt sich,
Innenminister, egal.
In den USA regen sich doch die Leute, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht so sehr über die NSA auf, beziehungsweise nur, weil sie auch im Inland spionieren, also weil sie auch inländische
Telefonen... Das betrifft auch Amerikaner. Das ist alles, was die Amerikaner interessiert.
They even spied on native US citizens.
Ja,
ja. Das hattest du auch letztes Jahr auf dem Kongress schon. Ja. Da kamen auch irgendwie diese ganzen Whistleblower.
Ja.
Ja, die haben sich da auch irgendwie hingestellt und gesagt, ja, aber sogar uns.
Überhaupt dann, nur
ja,
uns.
Das in Deutschland. Ja, oder so alle so, ja, so what, irgendwie, so, face it.
Slow clap. Ja,
aber echt, das Slow clap. Und das finde ich auch an dieser ganzen Debatte und der sogenannten Reaktion der politischen Klasse, da gibt es keine Reaktion. Das hat einfach immer noch keiner verstanden.
Da gehe ich jetzt mal mit ganz steile These. Das ist die Faust in der Tasche. Das
reicht aber nicht.
Nein, ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie eine Familienbeziehung und du merkst jetzt einfach, dass deine Eltern oder deine Erziehungsbehörden...
Ja, aber alles, worüber sie sich aufregen, ist, dass sie Merkels Telefon abgehört haben und vielleicht jetzt auch ahnen, dass der komplette Bundestag komplett abgehört wird. Das ist das Einzige, was die interessiert. Die eigentliche Theorie dahinter und die grundsätzliche Problematik dahinter, das haben die einfach nicht verinnerlicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Das spüre ich da, das schwitzt aus keiner Pore. Die begreifen das nicht.
Ich sage, das ist eine solche, ein solcher Game Changer und das gesamte Koordinatensystem der deutschen Politik ist so dermaßen dadurch belastet, dass das Establishment wirklich nicht weiß, wie es da reagieren soll, weil sie haben keine Handlungsoptionen. Sie können, wenn sie angemessen reagieren wollten, müssten sie eigentlich
die amerikanische Botschaft schließen.
Nein, sie müssten zumindest das machen, was die Franzosen 1968 oder 69 unter de Gaulle gemacht haben. Sie müssten aus der militärischen Integration der NATO raus. Was? Es wäre ein bold move und wir sagen, wir bleiben politisches Mitglied, das haben die Franzosen ja gemacht, was immer das genau bedeutet, aber es wäre zumindest mal, das wäre die angemessene Reaktion.
Wobei ich glaube, darüber würde sich noch am wenigsten jemand aufregen, so als ob die Deutschen jetzt da so militärisch so wirklich der Player wären. Ich meine, okay, ja, wir haben da noch ein paar Flugzeuge und so und wir können Krankenhäuser bauen, aber an sich...
Nein, aber auch selbst das geht nicht. Weil nämlich die 40.000 amerikanischen Geiseln, die auf deutschem Grund gehalten werden, würden nämlich abgezogen werden.
Welche Geiseln?
Das sind die 40.000 amerikanischen GIs, die hier...
Sind das noch so viele?
Das sind 40.000 und das ist unsere Lebensversicherung. Weil keine amerikanische Regierung kann sich eine Reaktion, eine militärische Reaktion entziehen, wenn irgendeiner Deutschland angreifen würde. Wer auch immer das sein, Iran, ja, mit seinen neuen Stuxnet gestellten Langstrecken-Atomraketen, wenn es dann Deutschland angreifen sollte aus irgendeinem Grund, wären sofort mal 40.000 amerikanische Soldaten im Feuer. So, und keine amerikanische Regierung könnte sich erlauben, sich aus dem Konflikt zurückzuziehen und sagen, hey, Atomraketen, das finden wir doch nicht so gut. Westdeutschland, das gesamte Rhein-Main-Gebiet ist so eine Todeszone. Wir haben verstanden, ihr habt, liebe Iraner, ihr habt das mit den Atomraketen doch gut hinbekommen. Wir wollen das gar nicht weiter ausdiskutieren, ne? Sondern dann würden, die deutsche Regierung hat ein großes Interesse, dass also wirklich die Amerikaner drin sind. Die Amerikaner haben ein taktisches Interesse, weil das ist eine tolle Drehscheibe für die. Aber die würden auch wenn jetzt wirklich die Deutschen die Amerikaner rausschmeißen würden, würden die einfach nach Dubai gehen oder sowas. Wenn die geopolitisch ist das für die paar tausend Kilometer egal, dann würden sie dort einen Stützpunkt haben. Oder sie würden nach Portugal oder Spanien gehen. Das wäre denen egal. Ja? Für die deutsche Politik ist das wirklich lebenswichtig, weil ja auch die Amerikaner unbedingt in Europa gehalten werden sollen, weil nämlich die Amerikaner dafür sorgen, dass uns die Franzosen und die Briten nicht aufs Dach steigen.
Ja gut, aber ja, das ist so, jetzt das, ja, was
das,
anderes.
Nein, das ist nicht was anderes. Das sind die Handlungsoptionen, die Deutschland hat. Das heißt, alle regen sich auf über Pofalla und andere, die sagen, es ist im deutschen Interesse, dass die Frau Merkel stillhält. Wenn sie quasi auf die Enthüllungen und die Provokationen und die Beleidigungen und die Demütigungen, die aus diesen Enthüllungen heraus sind, angemessen reagieren würde, wäre das jede Reaktion, die angemessen wäre, nicht im deutschen Interesse, weil sie zu einer kompletten Isolierung von Deutschland führen würden.
Der Punkt ist, es gibt ja überhaupt gar keine Antwort auf die Bespitzelung, außer dass man generell nicht auf dem Level kooperiert, der Grad, ich meine, das ist ja noch das große Mysterium, wir wissen viel darüber, was die Amerikaner machen, aber wir wissen noch relativ wenig darüber, was die Deutschen machen.
Ja.
Und ich glaube, das ist eigentlich noch so ein bisschen der Mensch da im Schrank, der da erstmal rauskommen muss, so, und da wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn wir dieses Jahr nochmal das nächste Snowden-Paket bekommen, wo drinsteht, so, und jetzt packen wir mal den BND aus. So.
Also ich habe ja Angst vor dem Snowden-Paket, dass einfach nochmal die ganzen Plot um den 9-11 nochmal die wahre Geschichte erzählt.
Was auch immer, da ist sicherlich noch einiges zu holen, aber was jetzt konkret Deutschland betrifft, das ist eigentlich so die News, die noch nicht so richtig gekommen ist. Und glaub, auch deswegen eiern sie alle so rum, ja, weil sie irgendwie nicht sich trauen, irgendetwas zu sagen, von dem sie ahnen, dass sie in drei Monaten komplett widerlegt werden.
Genau, deswegen in dieser Situation nichts zu sagen und den Ball zumindest mal flach zu halten, ist das Vernünftigste, was man tun kann. Aber sie sind erschüttert und es mag sein, dass das in Geheimdienstkreisen.
Aber wovon sollen sie denn erschüttert sein?
Es ist wirklich eine große Kränkung, dass Deutschland, dass ich als Partner in Leadership gefühlt hat, als ein heraus hochgehobener Partner, als der Hauptansprechpartner in Europa, zumindest in Kontinentaleuropa, dieses Special Relationship zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten mal ausgesehen, weil dieses Special ist ja in vielerlei Hinsicht special. Das heißt ja deswegen spezielles Verhältnis, weil es nicht nur ein gutes Verhältnis ist zwischen Amerika und Großbritannien. So, aber die Deutschen und insbesondere der Beitrag der Vereinigten Staaten zur Wiedervereinigung, der war sehr groß. Ohne den wirklich großen Rückhalt durch die Regierung Bush I hätte es die Wiedervereinigung nicht gegeben. Und zwar nicht, weil die Russen es nicht gewollt hätten, sondern weil die Franzosen und vor allen Dingen die Engländer es wirklich torpedieren wollten. Die Amerikaner haben durch ihr sehr, sehr robustes Einstehen dafür gesorgt, dass das möglich wurde. Und das ist gewissermaßen nochmal eine von deutscher Seite aus eine große Verpflichtung auch. Also es gibt nicht nur diese Rosinenbomber-Dankbarkeit und Verbundenheit, sondern in der jetzt noch aktiven Schicht und insbesondere die beiden ostdeutschen Staatsoberhäupter Gauck als auch Merkel, die sehen halt insbesondere diese Verbundenheit zu Amerika, weil die sich wirklich auch...
Also für mich spielt sich diese ganze Problematik nicht wirklich jetzt im Verhältnis zwischen Staaten ab. Das ist überhaupt nicht das Problem, was ich sehe. Es ist nicht, wie Deutschland und Amerika jetzt miteinander Ringelpiez machen sollen und welche Signale sie wohin ausstrahlen und wie viele Soldaten jetzt hier sind oder nicht sind. Das ist völlig egal.
Ja, aber das gehört aber dazu, weil die NSA ist ein Instrument der strategisch-militärischen Fernaufklärung.
Nee, es gibt aber noch eine andere Dimension und die finde ich irgendwie viel wichtiger. Nämlich die grundsätzliche Infragestellung des Verhältnisses zwischen Staat und geheimen Diensten. Wir sehen einfach, ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt nur ein paar konkrete Aktionen aufgezeigt werden würde, sondern es ist ja, wird ja auch aufgedeckt, dass selbst die herrschende Gesetzeslage in den USA mit Füßen getreten wird. Und die ist ja nun schon gummiweich. Und so wird es weitergehen, dass wir einfach sehen, dass dieses Konzept von Staat im Staate hier eben nackt wird. So. Und niemand traut sich überhaupt mal das Verhältnis, überhaupt mal die Grundfrage zu stellen, was ist mit Geheimdiensten?
Aber ich glaube, ihr seid euch da auch beide eigentlich einig. Ich glaube, Gregor argumentiert nur aus den Handlungsoptionen, die er bei Politikern sieht und nicht sozusagen auf einer ethischen Ebene, was das eigentliche Problem ist, oder? Also so, du siehst es ja auch als Problem an, aber sagst, na, ich erwarte mir aber nicht viel Reaktion von der Politik, weil sie gar nicht reagieren kann.
Und genau, und ich sage auch, die Politik und das dieses deutsche Establishment, auch die Wirtschaft und so, die sind alle wirklich massiv getroffen, aber ich behaupte, sie können ihren Unwillen nicht sofort umsetzen, sondern es wird eine wirklich, und das hat auch der Obama begriffen, weil er sagt nicht umsonst, es wird Jahre dauern, bis wir uns das Vertrauenslevel wieder erarbeitet haben, weil sie genau jetzt sehen, dass bestimmte Grundweichenstellungen in der deutschen Politik von, das sind unsere Freunde, hin zu, das sind unsere Partner, ja, mit denen müssen wir zusammenarbeiten, weil wir haben keine andere Maßgabe. Der Mindset und zwar durch alle Ebenen zwischen Amerikanern und Deutschen hat sich verändert dadurch. Vielleicht nicht zwischen den US-Dissidenten hier in Berlin und der Hacker-Community hier. Ich glaube, die ist enger geworden. Aber in allen anderen Bereichen ist da jetzt ein grundsätzliches Misstrauen aufgebrochen.
Das heißt, du erwartest sozusagen nicht, dass wir das gemeinsame Frühstück absagen, aber wir teilen uns nicht mehr das Frühstücksei mit den Amerikanern für die nächsten Jahre. Also sozusagen, es ist so ein bisschen Liebe, also du erwartest eher so chronischen, leichten Liebesentzug.
Das ist wie so eine innere Kündigung, weißt du? Du wurdest extrem von deinem Chef gedemütigt, aber du kannst, weil du hast ein Haus abzuzahlen und die Familie und du weißt, in der jetzigen Situation kriegst du keinen adäquaten Job aber du hast einen massiven Vertrauen und du gehst jetzt einfach nur noch jeden Tag zum Job und machst das, dass du keine Anknüpfungspunkt hast, dass es einen ärgeren Konflikt gibt. Aber du investierst nichts mehr in diese.
Dienst nach Vorschrift.
Ja, Dienst nach Vorschrift. Ja.
Oder Freundschaft nach Vorschrift.
Ja. Genau, genau. Und das ist etwas, was die Amerikaner jetzt merken, dass ihnen das auch nicht gut tun kann. Ja, für die Amerikaner ist es natürlich ein bisschen schwierig. Die haben, jedes Land der Welt hat natürlich eine exklusive, jemand hatte letztens gesagt, fand ich sehr gut, fast jedes Land auf der Erde hält sich für einen Partner der Amerikaner. Ja. Bis auf Nordkorea.
Iran.
Iran ändert sich ja jetzt, dank Homeland. Der Plot hat ja geklappt.
Nicht spoilen, bitte spoilen mich nicht.
Okay. Ja. Ach so, du bist noch nicht so weit.
Nein. Ich muss mich da ständig für rechtfertigen.
Ja, stimmt. Und deswegen behaupte ich, es gibt auf dieser oberflächlichen Interview und hier No-Spy-Abkommen, all das, diese ganze typische Beschwichtigungs- und wie nennt sich das so, ritualisierte politische Kosmetik, da gibt es nicht diesen großen Knall, aber es hat sich einfach, glaube ich, wirklich grundsätzlich da so, ist da so ein Tor zugegangen bei den Deutschen.
Aber sagst du dann nicht eigentlich, dass man den deutschen Politikern nichts vorwerfen kann, weil sie so handeln, wie sie können?
Naja, wir hatten ja schon das Wort Kränkung, ja, und diese Kränkung, du bist ja vor allen Dingen deswegen gekränkt, weil letztlich bei allen Dingen, die einen kränken, ist doch die Selbsttäuschung, über die man sich am meisten ärgert. Und die Selbstillusion, die man sich aufgesetzt hat. Das heißt, dass die Deutschen gedacht haben, es wäre wirklich eine Freundschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland. So eine wirklich tiefe Verbundenheit, dass es eigentlich egal ist, ob du eine deutsche Staatsbürgerschaft hast oder eine amerikanische. Wir haben uns gewissermaßen gefühlt, oder Teile des deutschen Establishments haben sich so gefühlt, als wären wir wie Amerikaner, als wäre das gar kein Unterschied mehr. Und jetzt haben sie einfach gesehen, es gibt einen massiven Unterschied. Und sich darüber so lange hinweg getäuscht zu haben, dass die bisherige Bevorzugung, dass das alles aus einem Nützlichkeitskalkül entstanden ist, dass jeder Staat hat, und auch die Bundesrepublik verhält sich gegen kleineren Staaten wie Kroatien oder Griechenland genauso robust, wie die Amerikaner sich gegenüber uns verhalten. Und wir kriegen das teilweise nur so, wenn es mal ganz schrill wird und irgendwelche Merkel-Puppen verbrannt werden, dann sagen wir, was ist mit denen los? Ja? Welche tiefen Kränkungen es in solchen anderen Ländern über die deutsche Politik herrscht, das interessiert uns auch nicht. Und genauso geht es den Amerikanern auch. Denen fällt das jetzt erst auf, so wie uns das aufgefallen ist mit den Griechen, dass die wirklich sauer sind auf die deutsche Politik, die wir aber für vollkommen gut halten, und wo wir auch sagen, strengt euch ein bisschen an, dann wird es auch wieder. Und
du hast dich jetzt noch um die Frage gedrückt oder um die Antwort.
Ich habe die Frage vergessen.
Okay, also die Frage war, ich leite jetzt aus dem, was du sagst, ab, dass du eigentlich keinen Vorwurf an die deutschen Realpolitiker hast, weil sie tun, was sie können.
Also nehmen wir mal den Pofalla. Der Pofalla der ist nicht umsonst jetzt zurückgetreten, weil er sich, glaube ich, verbrannt gefühlt hat. Weil er ist hingegangen, er hatte den Auftrag, halt mir dieses Flächenbombardement vom Leib. Das war der Auftrag von Merkel, und er hat sich einfach verbrannt. Und ich glaube, er ist so sauer, dass er sich zum Depp machen musste, um das irgendwie abzubinden. Dass ich glaube, dass der einfach freiwillig gegangen ist. Ich tue mir das nicht nochmal an. Das ist meine persönliche, kann auch sein, dass der wirklich ein Depp ist oder ein ruchloser und skrupelloser Lügenerzähler. Ich glaube aber, der hat das gemacht, der hat sich geopfert und hat jetzt der Merkel quasi die Brocken hingeschmissen und hat gesagt, also als Vorstandsmitglied bei der Bahn, schiebe ich eine ruhigere Kugel und muss mich nicht zum Hanswurst machen lassen. Ja. Und das ist ja gerade ein Dilemma. In einem Dilemma hast du jede Entscheidung, die du triffst, führt nur dazu, dass du deine Situation verschlechterst. Ja. In dieser Situation, das einfach auszusitzen und so wenig wie möglich zu tun, ist die vernünftigste Möglichkeit, die die Regierung hat. Und deswegen kann ich das gut verstehen, dass sie das tut. Aber ich behaupte, unter dieser für uns in der Presse und sonst wie wahrnehmbaren Öffentlichkeit gibt es tektonische Verschiebungen.
Okay, und das ist das, wo Tim, glaube ich, doch ganz anderer Meinung ist, oder? Also du würdest, also wenn ich, Gregor hat jetzt eigentlich gesagt, das Aussitzen war richtig, weil es nicht anders geht aus politischer Sicht, und du wirkst eher sauer.
Ja, Tim hat vielleicht auch ein ganz anderes Problemfeld. Also ich gehe ja quasi auf dieser wirklichen Bündnisstaaten, ja. Militär, ja. Also wirklich auf so einer weltpolitischen Schiene. Und Tim sagt, viel wichtiger und interessanter ist ja das Verhältnis von Staat gegenüber einzelnen Individuum. Ja. Und da hat er ja auch einen Punkt. Aber darüber können wir auch diskutieren. Aber den
also fand gar nicht nur, gar nicht so Staat gegenüber dem Individuum, ja. Sondern Staat gegenüber dem Substaat. Also ich weiß nicht, hast du Andreas Lenners Vortrag Der tiefe Staat
noch nicht
gesehen auf dem Kongress? Da hat er das ja im Prinzip auch schon mal so thematisiert. Und ich fand eigentlich seinen Vortrag auch sehr gut, weil er gar nicht versucht hat, jetzt Schlüsse zu ziehen oder Vorschläge zu machen, sondern überhaupt erstmal so auch aus dem historischen Kontext heraus eine Fragestellung überhaupt formuliert hat. Und hat das eben so ein bisschen an der deutschen Geheimdienstgeschichte auch festgemacht, wie sich das so etabliert hat und wie auch solche Strukturen sich eben ab einem bestimmten Widerstandspunkt dagegen wehren, geändert zu werden. Ich meine, das kennen wir von allen Strukturen, aber an dieser Stelle ist es halt besonders heikel, weil natürlich auf diesen Geheimdienstebenen, und das sieht man ja auch, diesen Maßnahmen, diese NSA und natürlich letztlich auch unsere Geheimdienste so entwickeln können, das ist halt schon so mit Infiltration, wir wissen alles über dich, und dann wird dann eben im Zweifelsfall auch mal der Maßnahmenkatalog extrem verschärft. Und worum ich mir halt in dem Zusammenhang Sorgen mache, und das ist eben auch einfach die Sorge, die der Club eigentlich schon immer vor sich hergetragen hat, ist dieses, wie sehr ist politischer Wandel überhaupt unterbunden durch solche Strukturen? Inwiefern ist es überhaupt noch denkbar, dass wir eine politische Opposition herausbilden, wenn die Kacke wirklich mal am Dampfen ist? In gewisser Hinsicht freue ich mich ja auch über diese ganzen Dussel, ja, und irgendwie diese ganzen albernen Vögel, die derzeit, also dass wir uns das noch leisten können, dass wir solche hanebüchenden Dussel am Start haben, die wirklich Quatsch reden, das ist wirklich schönes Entertainment und nicht nur, um sich irgendwie über Twitter darüber lustig zu machen. Aber die Schattenseite ist, was ist halt, wenn irgendwie so ein richtiger Lux an denen mal vorbeizieht und es schafft einfach, so, was weiß ich hier, wie Mr. Erdogan da, oder wie heißt er, Erdogan, genau, dann einfach auch da so ein hartes Regime zu machen. Ich meine, in der Türkei ist die Situation jetzt ein bisschen anders, auch wenn das in Atatürk's Talk, glaube ich, auch drin vorkam, weil da nämlich dieser Begriff auch herkommt. Ja, er arbeitet ja sozusagen gegen die andere Kraft, ja, also gegen die Kraft des Militärapparats entgegen und hat das jetzt versucht, das in seine Partei zu verlagern. Aber gerade die Maßnahmen der letzten Monate, ich meine, jetzt gestern, was war das? Jetzt soll es verboten sein, für einen Arzt jemanden medizinische Notleistungen zu geben, wenn die Regierung das nicht autorisiert hat. Ja. Also da. Das hat schon so ein Level erreicht, wo einem echt kotze schlecht werden kann. So. Und was hier Gott sei Dank noch einen Riesenskandal auslösen würde. Aber das reibt sich halt langsam ab. Und diese Debatte wird einfach nicht gesucht. Das ist das, was mich einfach daran stört. Und ich finde, dass man eben zumindest so aus unserer Minimalopposition heraus zumindest diese Debatte weiterführen sollte und auch die Politik drängen sollte, auch einfach diese Grundsatzfragen mal auf den Tisch zu legen und zu diskutieren. Ja, aber wozu brauchen wir denn eigentlich wirklich einen Geheimdienst? Und ich will da nicht hören, ja, wegen des Terrorismus. Das ist, zumindest will ich nicht nur das hören. Also ich hätte auch ganz gern mal ein paar andere Belege, und da müssen sich auch mal Leute erklären, müssen mal Leute anders argumentieren, als das war ja schon immer so, und schau doch mal, uns geht's doch gut. So.
Ja.
Ich finde es schade, dass er bei uns der Geheimdienst Geheimdienst heißt.
Heißt er ja dich.
Weiß also, er ja gar nicht.
Na, ich meine, dass man den so bezeichnet. Wir sagen halt dazu Geheimdienst, während das halt im Englischen halt Intelligence heißt, was ja auch eine, das hatte glaube ich MS Pro letztens auch nochmal unterstrichen, das sagt ja auch schon etwas ganz anderes aus über das, was er tut, nämlich, dass er Wissen für Entscheidungen sammelt. Na, das geht aber
gut, aber du könntest ja auch, ich meine, Nachrichtendienste wird synonym benutzt.
Finde ich besser.
Ja, aber wenn die Nachrichtendienste haben, also das ist genauso, als ob der Geheimdienst, also das ist vielleicht...
Nachrichtendienst ist ein furchtbarer Name.
Die ganze...
Allein schon, weil Twitter immer Kurznachrichtendienst genannt wird. Ja. Also ich meine, wo ist denn da bitte...
Das ist Kurznachrichtendienst.
Ja, das ist schon wieder...
Worum geht's denn jetzt eigentlich?
Da habe ich gar nicht dran gedacht. Short Intelligence.
Ja. Also, mit den Geheimdiensten ist es vermutlich genauso wie mit der Werbung, wo auch jemand gesagt hat, die Hälfte ist immer rausgeschmissenes Geld, wenn man nur wüsste, welche Hälfte jeweils rausgeschmissen ist für einen bestimmten Fall. Vielleicht ist bei den Nachrichtendiensten, Geheimdiensten, wie auch immer, vielleicht sogar das Verhältnis 80-20, aber das Risiko ist trotzdem da. Außerdem brauchst du sie, es ist eine Kommunikationsebene zwischen den Staaten. Das ist einfach ein Protokoll, es ist wie so ein Schmierstoff, mit dem Staaten sich gegenseitig auch aktiv Nachrichten. Es ist wirklich eine Art Nachrichtendienst, nicht nur im Sinne von Nachrichten zu sammeln, die vielleicht nicht im Spiegel stehen, sondern Kommunikation zwischen Staaten zu machen, die subkutan sind, sehr deutlich, aber die Gesichtswahrung bedeuten. Und deswegen wird kein Staat, der ernst genommen wird, auf dieses Medium verzichten. Das ist aber kein Instrument, das uns Normalmenschen, uns Bürger belastet. Das ist überhaupt das Interessante. Wenn überhaupt die NSA ein Problem hat, dann ist es, dass es quasi von dieser intergouvernementalen Sphäre durch diese massenhafte Überwachung unserer persönlichen Kommunikation auch einen möglichen Bedrohungsraum für den einzelnen, wirklich unbescholtenen Bürger aufgemacht hat. Dass das einzelne Individuum in den Fokus von Geheimdiensten kam, war im Zweifelsfalle entweder deiner Funktion im Staat schuldig oder weil du halt ein gutes Einschleusungs, weißt du, so Romeo, also die Sekretärin, die liebeskrank einsam in ihrem Apartment dann angeschmachtet werden kann und dadurch ins Unglück gestürzt wird. Das ist dann im Einzelfall traurig, aber auf der Gesamtlevel sind das dann doch ein paar hundert Einzelfälle und versendet sich im großen Unglücksbottich, den die Welt so bereithält. Und darüber, und ich glaube, das ist auch das wirkliche Problem bei dieser NSA-Affäre, dass wir nicht mehr so zurückgelehnt, so haben die Geheimdienste, lustig, wie die sich jetzt wieder so, was die wieder so Sachen machen, diese James-Bond-Welt, die irgendwo interessant, aber auch so ein bisschen fern von uns abgespielt, die findet auf einmal in uns und unserer persönlichsten Kommunikation zumindest virtuell statt, ja. Also wir wissen durch, und das ist für mich auch dieser Moment der Creepiness gewesen, dass diese Geheimdienstsphäre, von der ich immer davon ausgegangen bin, dass sie im Einzelfall ganz sehr viel Technik und Know-how draufschmeißen kann auf einzelne Opfer und Angriffspunkte, dass dieses Mindset sich auf einmal auf meine private digitale Existenz ausgedehnt hat. Plus noch, dass sie die andere Seite der Medaille, nämlich diese Google, Facebook und sonst wie Amazon-Welt, die ja auch schon extrem gierig waren, also unsere persönliche Sphäre für sich zu nutzen, dass die Geheimdienstsphäre die auch noch infiltriert hat. Das ist wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber. Jede einzelne Komponente fand ich war beherrschbar. Ja, weil man sagt, okay, Facebook, Amazon, das sind ja nur Privatkonzerne, das kann ich irgendwie kontrollieren, Staat und so ist was anderes. Aber wenn die jetzt auf einmal gemeinsame Sache machen, dann wird es sehr, sehr creepy. Plus noch, dass es dann auch noch ein Staat ist, den ich nicht mal auf dem Verwaltungsrechtsweg in irgendeiner Form maßgeblich beeinflussen kann. Weil die dann im Zweifelsfall sagen, sind wir nicht zuständig für. Und daraus ist, das ist für mich der Kern dieser ganzen Empörungsszenarios. Und da wird sich, da versucht ja auch Obama, dass er sagt, ja, wir spionieren normalen Leuten ja nicht hinterher und so, die versuchen, ne, das vermutlich ist es auch so, aus ihrer Sicht, dafür, dass sie quasi tausendmal mehr Leute jetzt in ihrem nachrichtendienstlichen oder in ihrem Fokus haben oder 1 Million mal mehr Leute quasi jetzt durch ihre Rechner durchgeschleust werden, werden wahrscheinlich nur 10-mal mehr Leute wirklich quasi Opfer irgendeines Angriffs. Ja, also für die behaupte ich einfach mal, dass sie auch irgendwie so eine Art Ethik in sich haben, dass sie sagen, dass wir 10-mal mehr Leute grundlos durch unser Raster wirklich so ein bisschen durchmassieren, kriegen wir doch so viel Ertrag raus, der für uns interessant ist, weil wir ja auch jetzt mit einem asymmetrischen Gegner zu tun haben und nicht mit den üblichen Verdächtigen am Roten Platz, dass wir könnten eigentlich 1000-mal mehr Leute von unserer Technik her überwachen und tun das ja gar nicht. Weil da wissen wir ja sowieso, dass wir die nicht brauchen. Ne? Und die Idee des Kompromats. Also da bin ich mir halt wirklich nicht sicher, ob nicht über das Kommunikationsverhalten von damals, vor 6, 8 Jahren von Spitzenpolitikern, die heute an der Macht sind, dass die durch ihr Pornokonsum, durch Kurznachrichten, dass da unglaublich viel angefallen ist, dass jetzt quasi weltweit die gesamten politischen Eliten in einem größeren Maße erpressbar sind, als das Geheimdienste sowieso schon gesammelt haben. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und das würde natürlich auch nochmal die Befangenheit unserer politischen Klasse mit beeinflussen.
Ja, vielleicht reden sie auch schon deshalb nicht, weil sie schon davon ausgehen können, dass die Leichen im Keller schon alle dreidimensional vermessen und chemisch analysiert sind.
Also ich glaube sozusagen weniger da an ein Erpressungspotenzial, weil das so aktiv klingt, so ein, du mach mal das und das, sonst passiert das und das. Was ich mir aber schon vorstellen kann, ist, sagen wir mal, ein technisch-darwinistisches, man kann eben Politiker, die über die Stränge schlagen, halt einfach absägen. Also sowas liegt dann, also das ist so mein Gefühl, dass sowas halt eher liegt, ohne dass man dem vorher noch sagt, das könnte jetzt. Ja. Weil du dich damit ja auch wiederum selbst erpressbar machst.
Hm. Aber wenn du dann
wir
halt,
wissen es nicht.
Ja. Wir wissen es nicht. Und die,
ach,
die,
endlich eine Verschwörungstheorie.
Die stolpern, die stolpern über nicht über irgendeine Pornodatei und den falschen Stream auf RedTube, sondern wie Strauss-Kahn, die halt dann wirklich mit echten Menschen interagieren. Ja. Und das hat es aber auch schon vor 50 Jahren gegeben.
Na, und Hollande jetzt ja auch gerade.
Ja, natürlich. Tim.
Ja. Wollen wir über was anderes reden?
Über das Sendezentrum nochmal.
Über das Sendezentrum?
Ja, weil das war nämlich so ein.
Dabei haben wir gerade World News incoming. Ich versage allerdings gerade den aktuellen Status davon konkret abzulesen. Vielleicht ist es auch gar keine World News. Es ist mehr Out of This World News. Ihr wisst schon, wovon ich rede, oder nein, nicht?
Ah, deine Mission.
Meine ist es nicht.
Die hat schon begonnen.
Nein, die hat vor vielen Jahren begonnen und wird nur gerade, also ich missdeute so ein wenig, oder ich weiß nicht, ob ich so richtig gedeutet bekomme, die Signale, wann denn jetzt eigentlich was nun wirklich passiert.
Das
aber
Mars-Ding da.
In diesem Moment, nein, auch nicht das Mars-Ding, sondern Rosetta, eine Sonde der ESA, die, ich kann gar nicht sagen, wo sie gerade ist, aber ziemlich weit weg auf jeden Fall, und das ist ja der Kometenjäger. Das heißt, das Ding ist irgendwie jetzt die letzten Jahre quer durch unser Sonnensystem geeilt um die richtige Richtung und den richtigen Spin und vor allem eine richtige Geschwindigkeit und Position aufzusuchen, um hinter einem Kometen herzufliegen und diesen dann auch einzuholen und in der Nähe sich zu bewegen, hinterher zu fliegen und dabei natürlich auch diesen ganzen Fallout, der von so einem Komet wegfliegt, zu analysieren. Und das Ding war halt jetzt ein anderthalb Jahr in Hibernation und wird jetzt gerade aufgeweckt.
Ja.
Und also viel passiert jetzt eigentlich nicht, ja, außer aber, dass es alle darauf warten, dass das Ding wieder anfängt zu piepen.
Und es gibt auch so eine Twitter-PR-Kampagne aus diesem ESA-Bereich, dass da so ein Candy-Storm irgendwie produziert werden soll, dass ja. Das so richtig mit Freuden, dass sie nicht sagt Montag, Mimimi, und sondern dass Rosetta so richtig, jawohl.
Ja, der Versuch der ESA irgendwie generell Begeisterung für ihre Arbeit zu erzeugen, ja. Das ist ja, sagen wir mal, noch sehr schwierig. Ja. Mhm. Ich kenne so viele Leute, die wissen noch nicht mal, was ESA ist. Ich
wollte gerade sagen, ja.
Ja, das ist einfach so, ach, sowas, was ist ESA, was ist denn das?
Ach, sowas.
NASA kennt jeder, ja. Aber ESA sagt keinem was. Und das ist eigentlich, schade mindestens.
Du hast auch gepodcastet für die, oder du hast gepodcastet,
ja.
Ne?
Genau.
Ja.
Deswegen habe ich da mehr Einblick und auch mein Einblick war vorher gering, so, ja, gebe ich ja auch gerne zu. Hat sich aber nachhaltig geändert und ich habe jetzt zumindest ein bisschen Plan, was so die Zusammenhänge der internationalen Raumfahrt betrifft und das hilft mir schon ein wenig bei der Bewertung meiner Begeisterung.
Du hast mit so vielen Leuten bei der ESA gesprochen, dass du wahrscheinlich mehr weißt, als die selber untereinander von sich wissen.
Den Eindruck habe ich nicht.
Erst die Intelligence der ESA.
Das ist schon.
Du meinst, die sprechen doch noch miteinander?
Oh ja, sehr viel.
Also ja, aber du sprichst ja mit denen von denen 2 bis 3 Stunden und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die selber jemals auf ihren Konferenzen so viel über ihr Fach überhaupt die Gelegenheit haben, sich so zu treffen und sich so auszutauschen, wie das dann.
Ja, gut, das mag sein, dass ich da für den einen oder anderen dann nochmal Aspekte aufgebracht habe, aber grundsätzlich ist mein Eindruck schon so, dass das eben eine sehr nerdige Szene ist, die sehr großes Interesse daran hat, was alle anderen machen, weil das, was alle anderen machen, auch für welchen Bereich sie auch immer zuständig sind, immer auch Auswirkungen hat. Also es ist so ein bisschen eben auch wie bei den Computern, da gibt es auch nichts, was richtig unrelated ist.
Ja.
Und gut, einer informiert sich da etwas breitbandiger, andere sind sehr schmalbandig unterwegs, das ist glaube ich auch ein ganz normales Ding, aber innerhalb der Raumfahrt, was ja auch noch eine sehr überschaubare Szene ist, ist eigentlich jede einzelne Mission wichtig.
Ja.
Allein schon deshalb, weil eine einzige scheiternde Mission
sind 15 Jahre des Lebens.
Das kann wirklich Stillstand auf so vielen Ebenen bedeuten, für so viele Leute und komplette Lebenswerke mal in Schutt und Asche fahren, die eigentlich mit der gescheiterten Mission gar nichts zu tun haben.
Ja. Aber lass uns doch trotzdem nochmal dann so zum Schluss nochmal mit dir als Gast so einen Ausblick zu deiner Podcast-Metaebenen-Situation bringen. Was Sendezentrum zum Beispiel ist ja jetzt mal so ein Format, das du entwickelt hast, das quasi so eventbezogen beim Kongress stattgefunden hat, bei der Republika stattgefunden hat. Du hast aber
gemeinsam mit Claudia und Ralf, muss man gleich dazu sagen.
Wer sind Claudia und Ralf?
Claudia und Ralf. Bitte? Ralf Stockmann, Claudia Krell, bekannt als die Wikigeeks, wikigeeks.de, ein Podcast, der sich derzeit ebenso wie Rosetta in so einem Hibernation-Modus befindet. Und auch da erwartet man eigentlich jederzeit mal wieder ein Wake-up-Signal, aber bisher wurde noch keins empfangen.
Ja.
Das hat
und das Kongress-Sendezentrum hat sich noch nicht wieder so aus dem...
Die Situation bessert sich. Gut. Es gibt da eine Reihe sehr nachvollziehbarer Gründe, warum sie da ihre Aktivität vorerst komplett eingestellt haben. Es hat aber nichts mit den Podcasten als solches zu tun, sondern eben mit viel Arbeit, die in andere Richtungen geleistet werden muss. Und wie auch immer, wir haben vor einiger Zeit schon festgestellt, dass wir eigentlich, was diese Bewertung der ganzen Podcasterei betrifft, da sehr ähnlich ticken und auch eine recht kompatible Art und Weise haben an Themen und auch organisatorisches heranzugehen. Daher hat sich das sozusagen ergeben. Nichtsdestotrotz hatte ich die Idee für das Sendezentrum eigentlich auf, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war das Camp, das letzte, was so ein bisschen das bei mir so ins Rollen gebracht hat, weil ich eigentlich immer von den Radioformaten auf dem Kongress immer so ein bisschen, also enttäuscht ist nicht das richtige Wort, da hätte ich ja Erwartungen haben müssen, aber mich hat das nie so richtig gekickt, obwohl es ja eigentlich mein Medium ist. Und ich habe immer darüber nachgedacht, was wohl eigentlich der Grund ist, dass das mich nicht kickt und was man da eigentlich anders machen müsste. Und das Problem, also es gab ja immer so mal Live-Radio und dann gab es mal halt auch so Leute, die dafür freie Radios produzieren. Und gut, freie Radio ist nochmal so ein Thema für sich, weil da stört mich einfach, dass sie letztlich in frei genau dasselbe machen wie für die anderen Radios. Das heißt, es ist so, sagen wir mal, im Ergebnis nichts anderes vom Stil und vom teilweise auch vom Duktus her.
Ja.
Und diese Live-Sendung, frage ich mich, wer ist da jetzt die Zielgruppe? Also wer sich von außen, wer nicht da ist und sich so stückweise für so eine Veranstaltung interessiert, hat an so einem Dauerprogramm kein Interesse. Ja. Also wenn man so viel Zeit investiert, da die ganze Zeit zuzuhören, dann kann man eigentlich auch gleich hinfahren. Ja? Und für Leute vor Ort, ich meine, wenn man da vor Ort ist, du hast es ja vorhin auch gesagt, Kaspar, dann will man irgendwie Leute treffen oder man ist vielleicht wirklich in so einem Content-Flash und setzt sich mal wieder in die Seele rein. Das passt also auch nicht. Sprich, man muss was Kondensierteres machen. Das war dann im Prinzip so die Idee, dass man sagt, ein tägliches Magazin, was eben so ein Live, was auch wirklich so ganz klar definiert ist, findet statt von bis und ist so ein Event für sich und fasst Aktivitäten und Hintergründe der Veranstaltung zusammen.
Ja.
Das könnte vielleicht besser funktionieren.
Und das hat im Vergleich zur Republika, wo das wirklich ein ganz kleines Zimmer war, das war praktisch nicht gefühlt nicht größer als das Meta-Ebenen-Studio, in dem wir uns jetzt sind, und das wir schon ganz gut ausfüllen hier zu dritt. Das war wirklich so ein halboffener Bereich hinter der Rolltreppe im Garderobenfoyer Nummer 1 im CCH. Und es hatte auch so eine ganz fluffige Atmosphäre und es hat eben auch als kleine extra Bühne, als wie so ein halboffener, ja, Konferenzraum halt auch funktioniert. Und war auch so ein, es war doch ziemlich oft was los. Ich habe da einfach auch einfach oft vorbeigeschaut und Leute getroffen. Und das war toll.
Mhm.
Ja, weil ja auch nicht nur du, sondern hast einfach oder die Wiki-Geeks, die sich jetzt aber nicht so heißen, ich habe den Namen jetzt gerade wieder nicht parat. Auf jeden Fall.
Klar, ja.
Genau, aber ihr habt auch anderen Leuten die Möglichkeit gegeben, auf dieser Bühne dann zu podcasten. Also zum Beispiel WMR war in dem Falle so ein Highlight, weil das quasi so eine kleine Undercover-Spackeriade sich dann auf einmal dort zusammengefunden hat und auch Leute, die normalerweise dort kaum ein Mikro in die Hand nehmen dürfen und öffentlich reden, auf einmal zu Wort kommen durften. Das fand ich schön.
Sehr schön formuliert.
Ja, und die auch wichtige Sachen gesagt haben. Also Tante war da als Gast bei diesem WMR und hat einfach nochmal Dinge gesagt, die so in dieser Klarheit einfach bisher noch keiner gesagt hatte. Aber da kommen wir wieder zu Themen, die wir schon abgehandelt haben. Für uns, wir sind ja Anfänger, ich bin totaler Anfänger, du bist ja schon mit Leitmotiv ein bisschen länger unterwegs mit deiner eigenen Podcast. Tim, du bist ja der Nestor der deutschen Podcaster-Szene. Das heißt, für uns der ist das Nestor. Natürlich eine riesen Chance, jetzt von dir zu erfahren, einen Ausblick auf das Jahr 2014. Wo geht es hin mit der Podcaster-Welt? Was können wir von dir lernen? Was sollten wir lernen? Und,
von mir?
Ja,
lernen.
Natürlich.
Ach, von mir lernen? Von mir kann man, weiß ich nicht, was man von mir lernen kann.
Dann erzähl einfach, was du so vorhast jetzt in diesem Jahr. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was momentan deine aktiven Podcasts sind? Weil ich habe die Übersicht verloren. Du vielleicht auch, aber jetzt hast du die Möglichkeit, nochmal schnell auf deine Website zu schauen.
Kann ich dir sagen.
Es gibt bestimmt ein oder zwei Hörer, die wahrscheinlich noch nie einen Tim Pütloff Metaebenen-Podcast gehört haben, die jetzt PAW1 hören, oder?
Ich kann ja mal versuchen aufzuzählen. Also es gibt natürlich Chaos Radio Express, hieß es früher, es heißt jetzt CAE.
Der ist aktiv. aktiv, aber nicht sehr regelmäßig.
Ja. Ist so, so
was schade ist.
Ich habe das mal, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, so ein bisschen der Hochglanz-Podcast. Da ist.
Habe ich so, glaube ich, nicht gesagt, aber es ist auf jeden Fall schon so ein Qualitätsprodukt.
Ja. Da sieht man mal so All Features On bei einem Podcast. So. Also auch auf der Webseite und mit Podlove und so. Das ist irgendwie alles rund.
Mhm.
Dann den ESA-Podcast. Ist der noch aktiv?
Raumzeit? Ja, mit der Aktivität ist etwas ins Husten gekommen und kann gerade jetzt zur unmittelbaren Zukunft da noch nicht so viel drüber sagen. Da gibt es Gespräche, aber die der Beauftragung ist jetzt vorerst ausgelaufen.
Das ist ja auch eine Auftragsarbeit. Genau, du hast halt sicherlich eine gewisse Autonomie, aber letztlich ist es auch eine...
Davon ist es bisher getragen, sagen wir es mal so. Ja? Und es gibt jetzt eine Folge, müsste noch kommen.
Ja.
Die ist aber noch nicht aufgenommen worden. Und da gibt es gerade Gespräch. Da will ich mich gar nicht groß zu äußern. Wenn es dann Ergebnisse gibt, dann das.
Gut,
das. Aber war Raumzeit war auf jeden Fall ein sehr schönes Ding und ich habe nicht vor, das sterben zu lassen.
Für mich ist ja Freakshow die All Features On Veranstaltung bei dir. Also massenhaft Leute, massenhaft Themen, dann auch so eine Emanzipationsgeschichte weg vom Mac, ja. Und trotzdem irgendwie den Spirit der Sendung nicht nur behalten, sondern einfach auf so ein neues Format gehoben, was ich unglaublich toll finde.
Wodurch? Also
ja, das ist einfach jetzt nicht mehr dieses Mac-bezogene, sondern Mac OS ist yet another OS, irgendwie ein Themenbereich, aber es ist nicht mehr der Aufhänger, der euch wirklich zusammenführt.
Ja, es ist das Betriebssystem, was alle festen Teammitglieder benutzen. Für sich.
Okay.
So,
ja.
Fertig.
Aber es ist für mich auch wirklich so die erste Quelle, wenn ich wissen will, was so in der in 14 Tagen so in der IT passiert ist, dann höre ich einfach nur Freakshow und dann habe ich so ein bisschen.
Okay, obwohl wir uns nicht so newslastig geben.
Ja, Gott sei Dank.
Also es gibt viel News, die breit diskutiert wird in der Podcast-Landschaft, die bei uns teilweise komplett durchfällt.
Ja, aber meistens mit einem Kommentar, ach nee, darüber wollen wir gar nicht reden. Dann weiß man halt auch, das ist ja auch schon eine Aussage.
Ja, gut.
Und, ja, aber jedenfalls, da gibt es All Features On, das bezieht sich auf den David, glaube ich, der dort immer so Zusammenfassung, Previously on Freakshow und dann dein...
Das ist sicherlich ein echtes Highlight, ja. Ne? Da hast du dann auch recht. Also insofern, also Freakshow ist aber mal von der technischen und produktionstechnischen Herausforderungen auch echt groß. Ja. CAE ist für mich nur aufwendiger, weil das halt mit Nachhören und Nachbearbeiten verbunden ist. Bei Freakshow nicht ganz so sehr, aber es ist halt auch live und ist viel, ja, viel dichter dadurch.
Mhm. Ja. Dann gab es mal eine Weile, ich glaube, der ist wirklich geändert, was für die Aktion Mensch hattest du?
Ja, das war ganz am Anfang. Das war 2009. Ein Jahr lang, das waren 12 Interviews, so eine Serie, ja, eben mit der Aktion Mensch. Das war im Prinzip auch so der Kickoff der Metaebene, wo sich für mich persönlich das erste Mal abgezeichnet hat, okay, alles klar, das könnte jetzt hier vielleicht auch ein Revenue-Stream sein, so. Und dann habe ich halt angefangen, das Ganze so ein bisschen zu labeln und zu sortieren. Aber das lief nur das eine Jahr. Aber das war eigentlich eine sehr schöne Sache.
Ja.
Und ich hoffe auch, dass ich in Zukunft mit der Aktion Mensch nochmal was, ja,
ich habe das auch
kann.
Gehört, weil das war mal so was anderes. Das war also eben auch nicht ESA oder so, sondern das war mal so aus so einer ganz anderen Ecke heraus mit Leuten geredet. Dann Not Safe for Work.
Ja. Das, ja?
Das ist so ein anderes Posterchild.
Ja, ja, also die Sendung ist immer ein interessanter Fight, so, was jetzt eigentlich gerade so am meisten kocht. So.
Ja.
NSFW hat so seine Höhen und seine Tiefen, weil es immer sehr von dem persönlichen Zustand beider Mitwirkender abhängt. Aber so, ich bin immer selber wieder so ein bisschen überrascht, wie sehr das gemocht wird, so in der Hörerlandschaft. Da gibt es auch ganz eigene Hörergruppierungen, die jetzt so zwingend mit dieser ganzen Techniklandschaft nicht unbedingt was zu tun haben. Ja, die internationale Unterhaltungsskala.
Ja,
das
ist echt ein Entertainment-Format oder so,
ja,
eine Personality-Show.
Also wenn wir gut drauf sind, dann sind es manchmal wirklich lustige Sendungen,
ja,
die ich auch selber schon gerne gehört habe. Und das ist ja sehr, sehr schwierig, ja.
Ja, dann gibt es ein anderes noch, den Linus Neumann-Podcast.
Ja, Logbuch Netzpolitik.
Es wird immer wichtiger.
Ja, das ist auch sehr erfolgreich, das Format. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Also wir sind da schon über 10.000 Subscriber hinaus.
Ja. Also für mich war das sofort klar, dass das total wichtig ist, weil so viele Meldungen da jede Woche durchs globale digitale Dorf gejagt werden und das mal so jede Woche so ein Wrap-up zu machen und ja.
Absolut nötig.
Das ist total wichtig.
Ja, und Linus macht das super. Das ist ja auch, sagen wir mal, für mich auch so ein Modell, wo ich eben auch sage, ich schlüpfe da sehr viel mehr in die Rolle des Produzenten und Moderator, im besten Fall noch so als Steigbügelhalter und Gesprächsspiegel. Mhm. Ähnlich mit Bicycle Markt, da kommen wir sicherlich gleich drauf. Das funktioniert halt super. Linus trägt also gut 99% der Themen in die Sendung. Ich würde mal gerne mehr machen noch, aber
ja, aber du bist ja ein aktiver Gesprächspartner. Ich meine, du stellst dann ja auch die unbequemen Fragen.
Ja.
Dafür bist du ja
klar,
bekannt.
Ja, klar. Ich versuche also mehr in der Sendung zu wirken, als in ihrer Vorbereitung. Ja. Was übrigens teilweise auch ein technisches Problem ist, weil es einfach noch nicht die Workflow, die Werkzeuge im Web gefunden haben, mit denen man sowas gut machen kann. Ne?
Also
naja, wie auch immer. Ich will da ja keinen. Ja.
Ja, also auf jeden Fall toll. Das mit Bicycle Mark habe ich so ein paar Mal gehört, dann wurde es mir einfach zu arbiträr, weil als der Bicycle Mark ist so ein, ich weiß nicht, so eine Art Reporter, Aktivisten, Mensch, der irgendwie heute in Brasilien, morgen im Irak und dann in Pakistan ist. Und dann erzählt er dann halt jeweils aus dieser Sicht so ein bisschen wie so ein Ein-Mann-Auslandsjournal, aber für mich sehr ein bisschen schwierig reinzukommen.
Wie heißt denn der Podcast mit Bicycle Mark?
News of the World.
Mit Z?
Z, okay. Genau. Ja. The News.
Ja.
Was ganz lustig war, weil ja News of the World, so diese Postille in Britannien, die dann irgendwie, als wir starteten, ist die ja quasi out of business gegangen, an ihren eigenen Abhörskandalen zugrunde gegangen und so ein bisschen auch so natürlich das Symbol des schlechten Journalismus verkörpert. Genau in dem Moment dann The News featuren, die, ja, das fanden wir dann irgendwie ganz lustig.
In trefft ihr euch immer zum Aufnehmen?
Weil nee, das machen wir komplett remote, weil er wohnt ja in Amsterdam.
Ja.
Von daher für mich auch, sagen wir mal, immer eine technische Herausforderung einerseits, aber auch so ein Forschungsbereich. Also viele meiner Formate sind da teilweise auch Forschungsformate, die ich einfach mache, um da besser herauszufinden, was braucht sowas, wie kann man das auch technisch noch am besten begleiten.
Also ich habe das nicht abonniert, deswegen wusste ich gar nicht, dass es das noch gibt.
Ja, jede Woche. Also.
Jede Woche.
Also nicht, also da fällt es häufiger mal aus, als es bei Logbuch Netzpolitik auffällt. Ja. Jetzt ist er zum Beispiel gerade in Dubai und macht da sein Taxi-Projekt. Aber nö, da sind wir dabei und haben schon 69 Sendungen hinbekommen. Also das ist nicht schlecht.
Jetzt wird es aber langsam enden. Ich glaube, du hast noch Lautsprecher.
Der Lautsprecher, genau. Das ist mehr so ein internes Format, wo ich einfach überhaupt mal so dieses Problem mit, ich würde ja auch gerne mal über Podcasting als solches reden.
So und die Hausmitteilung. Quasi.
Ja, genau. Und es ist immer so ein bisschen langweilig, das in die anderen Formate zu sehr mit reinzuknebeln. Hatte ich mir mal auch so gedacht, dass ich da in mehr oder weniger regelmäßiger Folge vielleicht mal so Podcasting erkläre. Tatsächlich ist, glaube ich, Podcasting erklären eher dann doch was für so ein Screencast-Format, zu dem ich mich so richtig nicht habe aufraffen können bisher. Interessanterweise hat das jetzt aber der Ralf, der vorhin schon erwähnte Ralf von den Wikigeeks, das sehr schön übernommen. Der macht jetzt so ein Screencast-Format Ultraschall und hat dann noch sehr viel mehr Werbe als ich, macht es super und das ist mir eigentlich auch immer ganz lieb. Also wenn ich immer sehe, das kriegt jetzt jemand anders auch gut abgedeckt, dann muss ich da jetzt nicht auch nochmal in Konkurrenzleistung gehen. Ja? Ja. Der Lautsprecher ist dann für mich allerdings ein interessantes Forum, wo man dann doch mehr so ins Philosophieren geht. Also haben wir zum Beispiel im Vorfeld des Sendezentrums jetzt auf dem Kongress mit Ralf und Claudia mal eine Sendung gemacht über das Sendezentrum, über diese Idee, aber eben auch so ein bisschen weitergehend grundsätzlich, wie ist denn das eigentlich Podcasting, Magazinformate und Veranstaltungen. Also was ist quasi in Veranstaltungen generell so zu holen? Was kann das für Veranstaltungen leisten? Und haben darüber halt mal so etwas länger philosophiert. Und das finde ich irgendwie auch ganz gut. Und viele andere Sachen sind auch vorweggenommen worden. Also ich habe halt am Anfang viel über Webpublishing geklagt und so weiter. Da gab es halt noch kein Podlove-Projekt in dem Sinne. Und mittlerweile hat sich vieles von dem auch schon wieder erledigt.
Kannst du vielleicht, du hast jetzt mit Podlove auch gearbeitet, kannst du aus deiner Sicht nochmal zusammenfassen, so aus externer, was das überhaupt ist?
Ja, also wenn man einen Podcast aufsetzen will, braucht man natürlich irgendwie Software dafür, um also wenn man einen Podcast so aufsetzen möchte, dass man den zum Beispiel in iTunes abonnieren kann, dann muss man sozusagen so eine Art Backend dafür haben, das so Feeds zur Verfügung stellt. Und ein sehr gängiger Weg ist es, dafür ein Plugin in WordPress zu installieren. WordPress ist ja so die, ich glaube, mit Abstand verbreiteste Blogging-Software, behaupte ich jetzt mal, ohne die Zahlen zu kennen.
Ist so.
Und da gab es bisher so einige Lösungen. Eine bekannte war Blueberry, glaube ich, hieß die. Und die funktionierte so okay.
Also Blueberry PowerPress.
Genau, Blueberry PowerPress. Und so ein Podcasting-Plugin ist halt dafür da, dass man da so Metadaten eintragen kann. Wo liegen die Soundfiles? Was für Format haben die? Wie lang sind die? Mhm. Und dieses PowerPress funktionierte, aber irgendwie, das fühlte sich echt nicht gut an. Ich kann das jetzt gar nicht so professionell sagen, wie es wahrscheinlich Tim sagen könnte, aber es hat echt keinen Spaß gemacht.
Ja.
Und seit einiger Zeit, glaube ich, vor allen Dingen auch durch Tim getrieben, gibt es diese Entwicklung von Podlove, eben einfach eine Alternative zu diesem Blueberry PowerPress, wo man merkt, wenn man das installiert und sich schon ein bisschen mit Podcasting beschäftigt hat und sagen wir mal schon Negativerfahrungen mit anderen Plugins hat, dass da einfach Dinge eingeflossen sind, die man einfach haben möchte. Also zum Beispiel, dass man ganz einfach anlegen kann, wer ist Teilnehmer in der Sendung, dass man das wiederverwenden kann. Diese ganze Verwaltung der Metadaten funktioniert einfacher. Dann gibt es diesen in der Podcasting-Szene relativ bekannten Dienst Auphonic, wo man Audiodaten sehr einfach aufbereiten kann. Das funktioniert da sehr gut mit. Und da bildet sich natürlich auch eine Community jetzt um dieses Podlove rum, das im Gegensatz zu Blueberry, das eigentlich von einem Unternehmen stammt, eben direkt aus der Podcaster-Szene kommt. Man kann halt drauf Einfluss nehmen. Ich habe auch schon einen Patch gemacht, weil ich irgendeinen Fehler gefunden habe, war schon ganz stolz.
Wow.
war irgendwas belanglos, irgendein Tippfehler oder so. Das heißt, der Support ist auch viel größer und auch wenn es, ich glaube, woran es im Moment noch krankt für Einsteiger ist, Podcasting ist nicht ganz trivial. Ja, wenn man wirklich mit einem richtigen Format anfangen will. Aber es ist die schlauste Lösung im Moment, damit zu arbeiten und ich musste mich eigentlich nur durchringen, mal umzusteigen. Aber auch das lief ziemlich gut, weil er das erkennt dann, du hast einen Blueberry PowerPress Podcast, komm, wir helfen dir beim Umstieg und ich fühlte mich so an die Hand genommen von Leuten, die mich verstehen.
Genau, und du alles, was jetzt du podcastmäßig machst, das läuft jetzt auch auf Podlove.
Genau, das ist ja nicht viel, das ist ja Leitmotiv und aber Picknick am Wegesrand war das erste, erstmal, dass ich es ausprobiert habe, weil es war halt neuer und ich dachte gleich so, hey, das kann ja auch Spaß machen.
Das war ja auch die Nullnummer, da kann man ja auch mal rumexperimentieren. Und das ist aber bei Tim ja so ein größeres Universum, nämlich dass er ja eigentlich das Audio-Internet irgendwie propagiert und
das Audio-Web.
Und ich finde, einen Punkt hat er total, was mir auch wieder aufgefallen ist in Bezug auf Tante und seine teilweise sehr umstrittene Akzeptanz und Interpretation, nämlich dass das nicht nur Tante, sondern vielen anderen geht es, dass die in ihren sehr kurzen Statements sehr hart rüberkommen, teilweise überhart und das im gesprochenen, in diesem dialogischen System auf einmal vieles viel sozialverträglicher passiert.
Ich dachte, du sagst jetzt flauschiger.
Nee, sozialverträglicher ist, finde ich, ein gutes Wort, Ersatz für flauschig. Und also mir ist es aufgefallen bei
missverständnisfreier.
Bei WMR ist es mir aufgefallen, bei der WMR im Sendezentrum beim Kongress, dass es gab einen Tweet von Tante zu diesem Google Glass Geschichte, I'm underwhelmed, so totaler Scheiß, erzählt nichts Neues. Und dann musste er nochmal Stellung beziehen zu diesem Dings. Und da gab es nämlich Schwarz-Blond, die fand diesen Vortrag ganz toll. Und da war auf einmal dieses kommunikative Feld auf einmal da, dass es totale Affront gewesen wäre, Schwarz-Blond jetzt einfach zu sagen, du hast ja keine Ahnung, das war so ein Scheiß. Ja? Mhm. Das konnte er dann nicht sagen, sondern er sagt, ja, der hat jetzt nicht so richtig Neues. Also aus diesem ganz harschen, I'm underwhelmed, blöder Typ oder sowas, kam dann, meine Erwartungen waren halt anders. Und auf einmal hatte das so einen ganz menschlich verständlichen Ansatz und deswegen glaube ich, dass es echt so eine ethische, wirklich total unterstützenswerte Geschichte ist, um die Kommunikation zwischen den Menschen wieder wirklich zum Funktionieren zu bringen, dass man mehr das Gespräch maschinenlesbar macht. Ja, also das ist ja
eins der Ziele, ja.
Ja.
Dass da so kleine Tags sind, die man quasi hin und her verlinken kann.
Ja. Also das ist auch das Einzige, wenn
geht noch ein bisschen weiter. Also ich weiß nicht, du hattest ja, deine ursprüngliche Frage war jetzt eigentlich was nochmal? Also
was,
ich habe jetzt
so
meine jetzt habe ich meine Podcasts vorgestellt.
Genau.
So viel mehr habe ich ja jetzt noch nicht gemacht. Und wenn du jetzt diese Vision dahinter fragst, also mich, wenn ich mich schon irgendwo rumtreibe,
Dann
will ich, dass da auch was Interessantes passiert. So, ja, ich habe keinen Bock, irgendwo zu sein, wo die Langeweile herrscht. Und Langeweile entsteht eben einfach aus Mangel an Wandel und Fortschritt.
Ja.
So. Das war übrigens auch, als ich mal von Andi in diesen Club eingemeindet wurde, der so per Akklamation mir erklärt hat, wenn ich immer bei den Dienstagstreffen rumhängen würde, dann wäre ich ja auch im CCC, was mir zu dem Zeitpunkt so noch überhaupt nicht klar war, weil ich hing da zwar immer ab, aber das war halt einfach so meine Peer Group, so, mit der ich auch weitgehend so in der Firma da, wo ich am Werkeln war, zusammen war. Und dann war ich halt auf einmal so CCC, was auch immer, Member oder wie man das nennen will und so. Ich war halt Club. Und dann dachte ich mir so, okay, alles klar, jetzt bin ich also im Club, dann muss ich jetzt auch was machen hier.
Mhm.
Weil wenn sich das jetzt hier immer im Kreis dreht, dann ist es für mich langweilig. So. Und so kam es dann eigentlich überhaupt zu diesem Engagement für den Kongress. Und mit dem Podcasting ist es halt ähnlich. Also ich habe halt anfangs gesehen, okay, Podcasting ist interessant, weil das Medium Radio ist interessant und das Medium Radio im Internet ist natürlich noch viel interessanter. Was bloß fehlte am Anfang war, eine technische Voraussetzung, mit der man eben überhaupt erstmal eine Hörerschaft gewinnen und behalten konnte.
Mhm.
So, und das ist ja dann erfunden worden über den Umweg Blogging und dann eben Podcasting. Das erschien mir schon wie eine schlüssige Antwort. Und dann gab es ja so am Anfang so eine Phase, in der sehr viel passierte. Podcasts kamen raus, die erste Hypewelle, iTunes kam, der iPod wurde irgendwie immer toller und konnte mehr. Und eine Weile war das eben so, dass man sich so in diesem Boot irgendwie ganz gut vergnügen konnte, weil die ganze Zeit eine neue Band auftrat. So. Aber dann irgendwie so nach einer Weile verstummte so ein bisschen die Bühne und standen irgendwie nur noch Leute gelangweilt mit dem letzten Cocktail an der Bar. Und ich dachte mir so, hallo, wo ist der DJ? So, ja. Und es kam aber keiner. Und das Internet bleibt ja nicht stehen, sondern es entwickelte sich weiter. Und viele Dinge, die ich sehr wohl in diesem Podcasting-Umfeld als potenzielle Entwicklung gesehen habe, fanden auf einmal anderenorts statt. Vor allem natürlich sowas wie YouTube, die ganzen Videoportale. Ja, da gab es dann auf einmal auch einen anderen Ansatz für eine Aufmerksamkeitsökonomie. Und auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit wenig Neid in diese Videorichtung blicke, weil das mir, versteht das, ist okay, ich nehme da auf meine Art und Weise auch dran teil, aber es tangiert mich irgendwie nicht. Also es ist so, meinetwegen, aber komm nicht so spät nach Hause. Ja. Ich will was anderes machen. Ich sehe besonderen Value ganz konkret in dieser audiogeprägten, offline, Hör-, Diskussions-, Dialoggeschwängerten Landschaft. Die finde ich einfach spannend. Trotzdem, da ging es dann irgendwie nicht vorwärts. Und vor allem war gerade im Publikationsbereich war es so richtig elend und ich merkte natürlich dieses Elend mit der Veröffentlichung jeder einzelnen Folge. Und es wurde immer schlimmer.
Ja.
So, da geht nichts, warum ist das so schwierig, warum kann ich so viele Fehler machen und so weiter. Bis mir halt irgendwann der Kragen geplatzt ist und gesagt habe, okay, jetzt versuche ich da was zu machen. Ich habe dann mehrere Anläufe gebraucht. Also ich brauchte ja erstmal einen Partner in Crime.
Ja.
Und habe es mit zwei anderen Leuten probiert, wo leider so nichts rauskam, was so ein bisschen auch ein Mangel an Begeisterung für das Podcast-Format an sich zu tun hatte. Also nicht bei mir, sondern mit anderen. Weil das so generische Programmierer waren, die irgendwie diesen Kick so nicht verstanden oder dann eben auch aus oder den Kick nicht aus Lösungsschaffung in dem Segment für sich nicht generieren können. Ja, bis ich dann irgendwann auf Erik gestoßen bin und da ging das dann irgendwie los. Und dann war dann klar, jetzt kriegt das Ganze so ein bisschen Lauf. Und es läuft ja im Prinzip schon seit 2 Jahren. Mhm. Und in den 2 Jahren ist einfach eine Menge passiert. Mittlerweile ist so viel passiert, dass wir jetzt in dieser glücklichen Situation sind, dass immer, wenn jetzt wieder etwas dazukommt, ist die Summe des Benefits gleich sehr viel größer, weil irgendwie alles schon, andere schon da ist und alles greift ineinander und es wird irgendwie noch toller. Gute Zeit eigentlich. Nur ist das halt eigentlich, sind wir immer noch ganz am Anfang. Eigentlich fixen wir noch wirklich die Grundprobleme.
Aber wir sind ja jetzt schon Teil des Ökosystems.
Also ich stelle auch mit Freuden fest, dass es Leute motiviert zu podcasten, weil sie sehen, dass es auf einmal sehr viel einfacher sein kann. Und das ist ja eigentlich genau schon mal das erste Ziel, dass man so die Einstiegshürden, die technischen Einstiegshürden so weit absenkt und sagt, du kannst dich jetzt in zunehmendem Maße auf die Essentials konzentrieren. Jetzt gibt es halt noch ein paar andere Landschaften, wo es schwierig ist. Also Streaming ist noch generell knifflig, Ankündigungen von Sendungen. Es gibt zwar Community und die trägt auch schon ein bisschen so bei. Es gibt so dieses Shownotes-Projekt und so, das sind ganz interessante Ansätze. Aber auch da denke ich, da geht noch eine Menge im Bereich von Einswerden mit der Hörerlandschaft so und den Leuten, die was anderes beizutragen haben, dieses Beitragen auch so einfach wie möglich zu machen und dem Podcast-Produzenten ist auch so möglich, also einfach wie möglich zu machen, dieses Feedback auch einzuarbeiten, ohne dass man dann gleich wieder eine andere Überlastung hat. Mhm. Und so ein Segment für dieses Jahr, ich glaube, du fragtest ja so ein bisschen nach diesem Jahr, was ich jetzt so gerade frisch jetzt beschlossen habe, ist es auch einfach, dass mit der Hardware so auch nicht weitergehen kann. Also das ist einfach in diesen Musikerwelten, diesen Gerätewelten der Musiker wird einfach ein Radiomensch nicht glücklich. Hm. Ich habe jetzt wirklich alles durchgespielt und ich habe einfach keinen Bock mehr. Es nervt mich einfach nur noch und ich will mich davon lösen und
das wird jetzt Hard Love.
Die Liebe zum Pod bleibt ja erhalten. So. Ja. Also die kann sich halt, in Podlove steckt an sich nicht Software drin, sondern Podlove heißt ja Personal Media Development. So, da geht es eigentlich um alle denkbaren Fronten und das kann halt Frontends, Backends, ja, Serverlösungen, Cloud-Lösungen, Search-Lösungen, Verzeichnisse, Hardware, Protokolle, alles, was in irgendeiner Form sich im weiteren Sinne rund um Podcasting abspielt, umfassen. Und ich habe keine Ahnung, wie weit das noch kommen wird, aber ich habe jetzt keinen Mangel an Antrieb und keinen Mangel an Ideen, es irgendwo hinzutreiben. Ja, also solange ich weiterhin auch in dieser doch recht beneidenswerten Situationen bin, jetzt nicht für anderer Herren Scheiß arbeiten zu müssen, sondern hier im Wesentlichen mein eigenes Mandat habe, so lange werde ich das halt in diese Richtung weiter treiben und versuchen jetzt mehr Mittel und Möglichkeiten und auch interessante Leute in dieses Projekt reinzubringen und eben die Koordinierung so weit voranzutreiben, dass da eben auch was Sinnvolles bei rauskommt. So. Also da...
Und wir folgen dir wie so Seemöwen, dem großen Ozean, riesen Meta-Ebene und schnappen hin und wieder mal dem einen oder anderen Happen ab, der da von Bord fällt.
Ihr seid eigentlich perfekte Zielgruppe, ne?
Ja.
Weil diese Debatte, die Themen, die wir hier gehabt haben, ja, das sind so Sachen, das kann man in der Form eigentlich nur so am Tisch besprechen. So, das
tut man ja auch, aber in der Regel ist dann ja...
Dann hört halt keiner zu, genau. So. Und das Zuhören und dann eben auch diesen Dialog über mehrere Sendungen hinweg. Ich meine, ich freue mich immer schon, wenn du so, ja, und MS Pro hat ja in WMR sowieso gesagt und dann war ja auch noch dieser Podcast und da kam ja noch der Einwurf von da und so. Ja. Denke mir so, okay, alles klar, es fängt langsam an zu leben. Was mir dann eben natürlich auch sagt, so okay, Podlove braucht ein Feature, um Relationship zwischen Podcasts auch noch zu
Podosphäre gewissermaßen so.
Genau, und das ist nämlich dann eigentlich die Vision dieses Audio-Webs, dass du einfach eine Maschinenlesbarkeit herstellst für eine intellektuelle Verzahnung von Sendungen und Debatten, um dann eben jemanden, der das eben nachvollziehen möchte, der, keine Ahnung, zu einem späteren Zeitpunkt da einsteigt, die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, jetzt höre ich mal die anderen Debatten zu dem Thema auch nach.
Und dann gibt es ja bestimmt Aggregatoren, die gewissermaßen dann daraus Gespräche über Podcasts und über Zeiten hinweg quasi so Themen clustern könnten.
Das wäre halt sehr interessant. Ne? Also müsste jetzt erstmal anfangen mit dem Isolieren von Debatten.
Ja.
So, das geht so ein bisschen über Kapitelmarken hinaus, dass man einfach das Hörer sagen, ah, okay, von da bis da wurde Thema X besprochen. Und Thema X wird dann eben auch als solches gekennzeichnet und man kann sich dann eben auch auf solche Debattenbeiträge explizit beziehen. Und dann hast du ja schon so einen Abhängigkeitsbaum und dann ist es eben auch möglich. Ne? Ja. Was das natürlich auch mit sich bringt, ist wahrscheinlich auch, verlässt man da ein wenig das Paradies. Derzeit ist man ja auch so schön unter dem Radar manchmal. Ne? Also wenn all das, was wir so reden, dann noch mehr Aufmerksamkeit erhält und wirklich bis ins letzte Wort transkribiert und dann eben auch von Google verschlagwortet wird, weiß ich nicht so richtig, ob ich mich da in Zukunft dann auch wirklich uneingeschränkt noch drüber freuen kann. Aber es lässt sich ohnehin nicht verhindern und von daher kann man das auch aktiv, wie sagt man so schön, umarmen.
Genau, das ist dann der tägliche Kontrollverlust, auf den sind wir ja vorbereitet. Ich habe jetzt Hunger, ich glaube, wir können uns jetzt dem Picknick zuwenden.
Ja.
Dankeschön, Tim.
Sehr danke.